Ja, vielleicht zumindest eine Botschaft für all die, die jetzt nervös waren in der letzten Viertelstunde, wo der Langweg steckt. Ich hatte zumindest das Glück, noch nachdem mein Dienstwagen kaputt gegangen ist, noch heute Nachmittag oder heute Abend, muss ich eigentlich sagen, noch einen Ersatzwagen zu kriegen, so ein Räppelchen. Ich wusste gar nicht, dass es den noch gibt. VW Lupo. Da war ich mit 120 trotz des Regens und mit trotz dieser kleinen Fahrzeugs noch der schnellste auf der Autobahn, weil die bei Regen alle 80 fuhren. Zum Teil auch 40 in der 60-Zone und so, das war schon sehr lustig. So, also vielen Dank für die Nachsicht, für all die, die gelitten haben. Ich habe nicht gelitten. Es war nur laut und gut. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. In der Tat war das ja ursprünglich jetzt mal nicht so als ein klassischer Dreiteiler geplant. Was geplant war, dass wir gesagt haben, wir wollen mal ein bisschen Arbeitshilfe im Rahmen der Seelsorge oder der Seelsorge im Rahmen des Gemeindelebens mal geben. Und als ich dann feststellte, ich bin ja unmittelbar am Sonntag vor diesem heutigen Treffen da und auch der nächste Gottesdienst, wo ich zu euch nach Bonn komme, ist gar nicht so weit weg. Und dann haben wir gesagt, da lass uns einen Dreiteiler draus machen, weil das auch Sinn ergibt. Die sind nicht abhängig voneinander, aber wer alle drei Teile mitnehmen kann, hat natürlich den größten Nutzen, weil es natürlich schon auch dann ineinander greift, aber nicht voneinander abhängig ist. Wir werden uns auf drei Dinge heute Abend konzentrieren, drei Dinge anschauen. Das eine ist die Grundsatzvoraussetzung, die wir benötigen für Seelsorge. Da könnte man auch die Predigt von gestern aus dem Gottesdienst mitnutzen. Die ist ja aufgenommen worden und die kann man nochmal abhören. Da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus als ich, wo man das nochmal hören kann. Das ist eine gute Vorlage und auch ein Teil davon werde ich jetzt gleich ansprechen. Zweites Thema, das wir thematisieren werden, sind die Prinzipien der Seelsorge. Also die Dinge, wo wir selber Verantwortung zu übernehmen haben, für uns selbst, auch eine Selbstverantwortung. Und danach nehmen wir uns auch Zeit für Fragen. Mein Vorschlag ist in der Tat, dass wir das erstmal anpacken. Ja, dass ich erstmal ein bisschen rede. Noch sind wir relativ fit. Und wenn wir dann müde werden, dann stellen wir die Fragen. Aber ich finde es auch gut, wenn wir Zeit zum Fragen stellen haben. Was wir natürlich nicht machen werden, ist, einzelne Fälle zu beraten oder irgendetwas zu diskutieren. Ja, warum dieses oder jenes. Also Sachfragen zum Thema sind aber auf jeden Fall gut. Ich habe, Anke war gerade so freundlich, so kleine blaue Zettelchen zu verteilen, DIN A5 Zettelchen, mit dieser Frage, ich bin oder wer bin ich? Wenn wir von Seelsorge sprechen, sprechen wir von der Sorge der Seele. Und der Herr und Schöpfer, der die Menschen gemacht hat, hat die Menschen ausgestattet mit Seele oder ist Seele. Die Bibel sagt, der Mensch ist Seele geworden. Und das wird im Griechischen mit Psyche übersetzt. Also das, was uns in unserem Wesen ausmacht. Die kann beschädigt sein, kann belastet sein. Die kann einfach sowieso einfach nicht rundlaufen. Und wenn man das Beste ist, womit die Seele eines Menschen oder womit die Seele zur Ruhe kommt, ist, wenn sie weiß, wer sie ist und wohin sie gehört. Das ist ganz wichtig. Wir alle brauchen das. Das ist interessanterweise von Anfang an des Lebens so. Ja? Sobald das Babylein geboren ist, das Erste, was es braucht, ist Wärme, ist Nähe, Geruch von Mama oder Papa. Als ich Vater wurde. Wir haben ja auch Kinder angenommen übrigens, meine Frau und ich. Und als die Babys zu uns kamen, habe ich jede Nacht die bei mir auf der Brust schlafen lassen. Jede Nacht, damit die sich an den Geruch von diesem neuen Papa gewöhnen. Monatelang. Jede Nacht, bis sie irgendwann nicht mehr bei Papa auf der Brust schlafen wollten. Ja? Nähe geben, Geborgenheit geben, das ist der Grundbedarf von uns Menschen. Wer wir sind, wohin wir gehören. Und da, wo wir hingehören, spürt man darin, dass man sich da sicher fühlt. Und darum kann es sein, dass man das manchmal nicht so empfindet. Und wenn man das nicht empfindet, manches kann man nicht empfinden, dann ist es klasse, wenn man irgendwann so weit kommt, dass man übers Empfinden hinaus in den Verstand einschalten kann. Kleine Kinder können das noch nicht. Das kommt mit 10, beginnt das in etwa, dass die kognitive Fähigkeit zunimmt. Und dann kann man auch manches mit dem Verstand anpacken. So. Jetzt wollen wir also als Seelsorger oder als seelsorgende Menschen, als Menschen, die sich um die Seele eines Menschen sorgen, den wollen wir jetzt irgendwie gut tun. Ja, wir haben den Eindruck oder wir hören, wie sie traurig sind oder überfordert sind oder Angst haben oder ihr Leid klagen oder sich bedauern oder andere beklagen und so weiter. Jetzt wollen wir für ihre Seele sorgen und haben den Eindruck, die sind eben nicht mit sich im Reinen, sie haben nicht Frieden, sie sind nicht sicher mit dem, was sie ausmacht, sie sind eben nicht gelassen. Und wenn wir Menschen helfen wollen, ist es wichtig, dass wir selber sicher sind. Eltern können ihre Kinder nur dann Geborgenheit geben, wenn sie in sich selber Geborgenheit geben. Das können wir uns, das hat nichts mit christlichem Glauben oder was auch immer zu tun, das können wir einfach beobachten. Es gibt viele Eltern, auch in unserer deutschen Kultur, in unserer Gesellschaft, viele junge Eltern, die völlig überfordert sind, ihren Kindern Geborgenheit zu geben, weil sie selber nicht geborgen sind. Entweder aufgrund ihres eigenen Elternhauses oder ihrer schrecklichen Beziehung, in der sie selber leben, oder ihrer Drogenabhängigkeit oder die Fähigkeit, ihren Job nicht zu Ende zu bringen oder irgendetwas. Ja, das kennt ihr vielleicht auch genug. Wenn wir das sehen, haben wir ein Bild davon, wie nötig es ist, dass der, der ein Seelsorger sein möchte, es geht jetzt gar nicht um Professionalität, wie du schon sagtest, Werner, ja, sondern davon, dass Christen anderen Menschen, einfach nur weil sie Gotteskinder sind, Christen, anderen eine Hilfestellung geben wollen, als Christen, also weil sie Christen sind, aus ihrer Position Gotteskinder zu sein, wollen sie anderen eine Hilfestellung geben, ist es selber nötig, dass sie in ihrer Seele selber heil sind. Und deswegen stelle ich das auch an den Anfang, wer von sich eigentlich weiß oder vermutet, dass da noch einiges an Heilungsprozessen nötig ist. Ich nenne da keine Zahlen und keine Grenzen. Aber man sollte sich überlegen, wie groß ist mein persönlicher Rahmen, mein Auftrag, einem anderen Seelsorger zu sein, wenn ich selber nicht sicher bin, ob ich in Jesus, also in der Christusbeziehung oder auch in meiner ganz eigenen Persönlichkeit in meinem Leben nicht sicher bin, nicht ein Standing habe, Frieden habe. Gerade wurde ich gefragt, so, dass du so ruhig hier ankommen kannst, so gelassen. Ja, es hat tatsächlich etwas damit zu tun, im Frieden zu sein, zu wissen, so, es bringt überhaupt nichts, aufgeregt hier aufzuschlagen und ja, ganz nervös zu sein, dass ich selber so spät komme. Damit ströme ich nur Unruhe aus und ich selber bin unruhig und schlage überhaupt nicht gelassen in so ein Thema ein. Also kann ich mich bewusst, das ist ein, ja, daran merke ich, ich habe einen gewissen Frieden in mir selbst, darf darin ruhen und an eigenem Versagen muss ich mich nicht schämen, zusammenbrechen oder wie auch immer, ja, sondern kann darin stehen und sagen, dass zu meinem Fehler stehen oder zu einer Situation stehen. Diese blauen Zettelchen habe ich mitgebracht, um ein Gespür mal dafür zu geben und die sogar auch zu nutzen. Ja, sie zu nutzen, die gehen wir jetzt nicht durch. Dann würden wir jetzt eine ganze Woche Bibelarbeit machen. Hätte ich auch Lust zu. Aber das ist nicht mein Auftrag. Aber es ist ein Hinweis für alle, die zu Christus gehören. Die sagen, Jesus, mein Gott und Herr, mein Erlöser. Darüber haben wir gestern auch an der Predigt schon einiges gehört, im Gottesdienst. Uns mal zu schauen, zu begreifen, erst vielleicht vom Kopf und dann auch in der Seele, aber zum Glück auch mit dem Kopf, weil manchmal fühlt man es nicht. Das ist ja der Punkt, manchmal fühlt man es nicht. Und dann ist es gut, wenn wir uns darauf besinnen und sagen, so, Reset, runterfahren, einmal durchatmen und jetzt klären, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich? Vor Gott, vor meinem Schöpfer, der mich gemacht hat und der wollte, dass ich lebe. Wer bin ich? Und darin Frieden zu finden, sagen, das sind Zusagen Gottes aus der Bibel und die waren schon vor 2000 Jahren, zum Teil sind es aus dem Alten Testament, also schon mehrere tausend Jahre alte Erkenntnisse von Menschen, von Gott und wir bezeugen, dass die Bibel nicht nur ein etwas über Gott ist, sondern das Reden Gottes selber ist, nämlich durch Dutzende von Autoren in einem Zeitraum von 1500 Jahren entsteht ein Kunstwerk, das in sich komplett schlüssig ist. Und das kann nur sein, wie die Muslime hätten gesagt, das ist vom Himmel gefallen. Aber das ist nicht vom Himmel gefallen. Ja? Das ist tatsächlich von Menschen geschrieben mit Erfahrung mit Gott und es beschreibt, wie Gott ist und was er für eine Haltung, für eine Aussage über Menschen macht, über dich und mich macht. Aussagen über Menschen, egal unabhängig jetzt, ob sie Gott vertrauen, ob sie mit ihm leben, ob sie gläubig sind, grundsätzlich erstmal über jeden Menschen und dann aber auch noch ganz speziell über die, die ihm vertrauen. In welchem Status sie sind. Und ich möchte euch, möchte sie sehr dazu ermutigen, sehr dazu einladen, diese Inhalte zu kennen. Es lohnt sich, die zu kennen. Und genau genommen, wenn man jeden Tag eines dieser Inhalte, ne, das ist ja immer nur eine Bibelstelle, aufschlagen, nachgucken und dann auf der Fahrt zur Arbeit oder zwischen Frühstück und Einkaufen gehen, sich einfach mal 5 Minuten Zeit zu nehmen, wer von euch, oder 10 Minuten hat man auch, einfach, und wer Gottes Kind schon ist, dann mit Gott darüber zu reden und sagen, danke. Was habt ihr da für Begriff? Wer will mal einen Begriff reinrufen? Ulrike, du sitzt mir gerade so nah. Ja, hier, was hast du? Einer der Begriffe, wer bist du? Was steht da?
Ich habe den Herrn an und bin ein Geist mit ihm.
Ich bin ein Geist mit ihm. Nachgucken in der Bibel, was dahinter steckt. Ja? Das heißt, das ist ein Ausdruck davon, dass wir ganz intensiv mit Gott verbunden sind. Was habt ihr noch für Aussagen, wer ich bin?
Ein geliebtes Kind.
Ein geliebtes Kind. Und wenn man sich dann überlegt, was es heißt, wenn man Kind sein dürfte wieder und sich dann auch geliebt zu wissen. Und das ist eine Aussage über Gott, ja, also Gottes geliebtes Kind. Und das mal runter zu holen in das eigene Leben und sich bewusst zu machen, wow, der bin ich. Und diese Position habe ich auch dann, wenn ich mich nicht danach fühle. Diese Position habe ich auch dann, wenn mich jemand attackiert. Diese Position verändert sich auch nicht, wenn ich mit einem Gespräch mit jemandem bin und jemand mich dafür angreift, im seelsorgerlichen Gespräch, mir Vorwürfe macht oder mir doofe Fragen stellt. Wenn ich meinen Frieden in Christus habe und weiß, ich bin Gottes Kind, ich bin nicht derjenige, der den anderen retten muss, ich bin auch nicht derjenige, der dem anderen das Problem lösen muss, das bin ich nicht, aber ich bin Gottes Kind, dann bleibe ich das auch, wenn der andere sagt, das Gespräch hat mir nichts geholfen. Kann sein. Kann auch sein, ist auch völlig berechtigt, dass der andere sagt, das war lieb von dir, du hast dich bemüht, aber es hat mir nichts gebracht. Aber es ändert nichts an deiner Position und deswegen musst du nicht gram sein der Person, du musst nicht einen bissigen Spruch bringen oder den anderen belehren und sagen, müsstest aber besser mal auf mich hören. Ja? Alles das muss nicht sein, weil du darin gelassen sein kannst, wenn du jemandem zur Verfügung stehst, um ihm zu dienen, denn du bleibst Gottes Kind. Und so könnt ihr euch diese Punkte mal nach und nach anschauen. Wer bin ich? Und das ist nicht eine Auswahl, also etwas davon sind Gottes Kinder, das sind alles Aussagen über Menschen, die zu Christus gehören. Also nehmt euch nicht nur die Lieblingstexte raus oder manche wohl sagt, die sind mir ganz fremd. Wenn sie euch noch fremd sind, dann lasst sie auf euch wirken, ja, und lasst das zu, dass Gott vielleicht dieses Thema in deinem Leben noch heile macht, weil es dir vielleicht noch völlig komisch vorkommt, total fremd ist, dann ist das vielleicht ein Punkt, den Gott noch in dir zu heilen hat. Und dann merkst du aber auch, vielleicht wirst du bei dieser Aussage später einem Hilfesuchenden oder in der Seelsorge vielleicht mit diesem Argument gar nicht kommen, obwohl das eigentlich gebrauchen könnte. Oder man ist der Gefahr, jemandem anders auszureden, weil man selber nicht angenommen hat für sich selbst. Es ist also einerseits erstmal gar kein großes Kunstwerk, in der Gemeinde auf der Ebene von gleich erfahrenen Gotteskindern einander Seelsorger zu sein. Das ist kein großes Kunstwerk, sondern es hat ganz viel mit dem Wissen zu tun, wer ich in Christus bin. Und wenn ich das selber angenommen habe, wenn ich darin heil bin, dann merke ich, dass ich das auch anderen zur Verfügung stellen kann. Nicht, ja, vielleicht anbieten, aber ich muss es ihnen nicht aufdrängen, sie das nicht in sie pressen, aber ich kann es ihnen anbieten. Und zwar in dem Maße oder bei dem Thema, das sie brauchen. So, bis dahin vielleicht mal, gibt's Fragen zu dem Thema? Ruft nach vorne durch, ich kann euch bestimmt verstehen. Ist irgendetwas nicht einleuchtend oder irgendeine Aussage dieser Ich-Bin-Behauptungen oder du bist irgendetwas nicht schlüssig? Ja, wenn das so schlüssig ist, ist gut. Bitte? Ja, bitte.
Nur unter bestimmten Bedingungen darf diese ganze Latte
Ich glaube, ich habe dich nicht verstanden. Versuch es nochmal zu beschreiben. Also was hat das mit dem Sündersein zu tun? Ich glaube, dass es eine relevante Frage ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe. Versuch es nochmal zu erklären.
Ja. Dass ich ein Sünder bin, einen sehr starken Schwerpunkt hat.
Ja.
Und wenn man dann sagt, ich bin aber das alles.
Ja, okay.
Dann wird es erklärt, unter welchen Bedingungen ich
das. Ah, okay. Okay. Okay.
Und das verwirrt mich manchmal.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, es wird mir keiner eine Bibelstelle zeigen. Ich habe hier sogar, glaube ich, ein bisschen Doktor der Theologie, das weiß ich gar nicht, Thomas. Vielleicht kann mir jemand zeigen, wo in der Bibel steht, dass Gottes Kinder Sünder sind. Es gibt also eine Aussage darüber, dass Gott sich schon für uns entschieden hat, Römer, ja, Römer 5, dass er sich schon für uns entschieden hat, als wir noch Sünder waren. Das ist wahr. Wir leben auch immer noch sündig, als seien wir Sünder. Das kommt immer wieder vor. Das ist auch wahr. Das sagt auch die Bibel. Aber in Gottes Augen sind wir Gerechtfertigte, also gerecht gemacht, wie Schuldlose, unangreifbar. Dass wir keine Sünder mehr sind, in dem Sinne, dass wir den Status eines Sünders hatten, sondern wer Gottes Kind geworden ist, ist nicht mehr Kind der Finsternis, Kind des Bösen und der Sünde, sondern das Kind Gottes geworden. Ein Heiliger, ein Untadeliger. Ich habe den Eindruck, dass daher diese Missverständnisse kommen, die wir auch immer wieder in Verkündigungen hören und die daher auch in der Tat es immer wieder Christen schwer machen, ihre Position, die Gott über sie aussagt, anzunehmen, zu sagen, okay, das bin ich. Und in der Tat leben wir immer mal zwischendurch, denn Satan möchte das, Gottes Gegenspieler möchte, dass wir immer wieder uns wie Sünder verhalten und das dann auch zum Teil tun. Neidisch sind, bissig sind, böse reden. Im Epheserbrief gibt es einen ganzen großen Abschnitt, ja, wo gesagt, ihr seid nicht mehr bitter, seid nicht hart, seid nicht gehässig, findet gute Worte und so. Ja, das ist wahr, aber es ändert nichts an der Position. So, wenn ich weiß, dass ich Gottes Kind bin, dann weiß ich auch, weil die Bibel mich das auch lehrt, dass ich als Gottes Kind jederzeit und jederzeit und jederzeit wieder zurück zum Papa kommen darf. An einer Bibelstelle heißt es auch mal, dass Gott wie eine Mama ist. Ja? Also wenn wir uns Gott vorstellen, wie eine Mama oder Papa oder unsere Tante, die uns großgezogen hat, also die Person, die wir am meisten brauchten für unsere Seele, ja, als Kind, die uns gut getan hat. So, wenn wir uns so Gott vorstellen und wissen, dieser Mensch würde immer wieder mit mir anfangen. So peinlich das auch war und so doof das auch war. Aber wenn es einen Ort gibt, wo ich hingehen darf und weiß, ich werde angenommen, trotz dieser peinlichen Sache, und zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wenn ich das verstanden habe, dann habe ich meinen Frieden. Ja, dann habe ich Frieden in mir, in Christus dann auch somit. Und darf wissen, obwohl ich zwischendurch selber manchmal gehässig bin, manchmal neidisch bin, kniepig bin, was auch immer, mich über andere erhebe und meine, ich sei toller und frömmer als die anderen, wie auch immer, das passiert. Aber ich kann das wieder vor Gott in Ordnung bringen und es ändert nichts an diesen ganzen Verheißungen, Aussagen über Gottes Kinder, wie sie sind. Und dann darf ich das bereinigt und frei annehmen und wieder leben, als sei nichts gewesen. Hoffentlich allerdings immer mit der Demut. Wir werden auch wiederum mit Menschen zu tun haben, die genauso, wie nennt man es im alten Luther, straucheln, ja? Also die versagen, die also genauso schwach sind wie wir und mal neidisch sind und bissig sind oder sich gleich angemacht fühlen und so weiter und gleich beleidigt sind, weil man irgendwie mal schief geguckt hat und so und sich bedauern müssen, ja? Alles, was die alte Natur eines Menschen ursprünglich war. Aber dann brauchen wir uns ja auch über diese Person nicht erheben und besser reden oder also uns sagen, wir seien was Besseres, sondern können sagen, weißt du was, ich kann von dir, wir sind auf Augenhöhe, ich leide mit dir, ich weiß, wie es dir geht, wenn du dich schon wieder schämst für das, was du eigentlich nicht machen wolltest. Ja, also es ändert nichts, Dankeschön, Veronika, für an unserer Position. So, die nächste Frage, ja?
Sage ich mal auch, wenn
ich bin jetzt ein begnadeter Sünder. Also ich sündige immer noch, aber ich bin begnadigt und deswegen weiß ich, dass ich immer wieder Gnade empfangen kann.
Ja. Also, das sind ganz tolle kleine Wortspiele oder gute Hilfssätze, die das schön beschreiben. Die sind auch nicht falsch. Kann man gerne weiter benutzen, wenn man alleine zumindest weiß und begreift, aber in meinem Status bin ich nicht mehr Sünder. Ja, man darf sie auch, also das geht mir auch manchmal so, ich sage, ja, ich bin auch noch ein Sünder. So. Genau genommen bin ich es aber nicht mehr. Ja, im Römer 6 heißt es sogar, ich bin gestorben. Das Alte ist sogar tot. Die Sünde, also die personifizierte Sünde, Satan hat gar kein Recht mehr, weil an einer Leiche hat man kein Recht. Ja? Und er sagt, ich bin mein alter Sünder, der alte Adam, der ist tot, meine alte Eva ist gestorben, ich bin neu geworden in Christus.
Aber Luther sagt ja, der kann schwimmen.
Ja, genau. Ja. Das sind aber viele richtige und nützliche Wortspiele, um viele kleine Details im Alltag zu beschreiben, aber nicht die grundtheologische Aussage über uns. Und das ist mit dieser Liste auch. Da hinten ist gleich, aber da hinten ist noch eine Frage. Genau, bei dir, ja. Genau. Und trotzdem können wir das gut stehen lassen von dem Vorkommentar. Das können wir deswegen gut stehen lassen, weil die Intention, die hinter dieser Aussage steckt, ich bin ein begnadigter Sünder, soll eigentlich das verdeutlichen. Es soll deutlich machen, ich bin jetzt nicht fehlerlos. Und ihr alle Leute, die ich bei Aldi oder beim Tanken treffe, ihr könnt alle mal zu mir schauen und von mir lernen, was für ein toller Hecht ich bin. Denn ich mache keine Fehler mehr. Ja, sondern die Intention von dieser Aussage oder auch von Luther, der solche sagt, ich alter Madensack und so, ja, über sich selbst. Das sagt er in der Demut, dass er sich sagt, eigentlich habe ich das nicht verdient. Ja, ich war eigentlich ein Sünder und wäre ein Kandidat der Hölle gewesen, verloren. So, und dass ich aber Gnade gefunden habe, das ist eigentlich Gnade, ein Sünder braucht Gnade, ein Fehlerloser braucht keine Gnade. Und von daher passt dieses Wortspiel trotzdem. Und bei manchen kann das eine Hilfe sein, dass der andere Gesprächspartner nicht glaubt, jetzt stehen wir auf einmal über den Dingen und schweben immer 30 Zentimeter über dem Boden und halten uns fürs Besseres, sondern sagt, okay, wenn du dich für einen Sünder bezeichnen kannst, obwohl ich dich eigentlich toll finde, ja, so wie du mit Leuten umgehst oder wie du freundlich bist und du willst ein Sünder sein, ja, wenn selbst du Gnade brauchst, dann ermutigt das vielleicht manche, dass sie sagen, okay, wenn selbst du Gnade brauchst, brauche ich es vielleicht auch. Aber da kommen wir dann auch jetzt in Detailsituationen, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen könnten. Du hast noch eine Frage, ja.
Ja, also das war für den Luther unheimlich wichtig, dass wir tatsächlich noch Sünde sind. Also dieses ist wieder ein geflügeltes Wort, aber ich finde das sehr prägend. Simul justus et peccator. Gleichzeitig Gerechter und Sünde.
Genau.
In Christus bin ich gerecht, in mir selbst bin ich Sünde.
Ja.
Und das bin ich noch.
Ja. Ja, ich gebe nochmal ein Beispiel. Wenn Kinder angenommen werden, ja, die aus einem anderen Haushalt, von anderen Erzeugern kommen und in eine neue Familie kommen, ist das bei denen nicht anders, ja? Sie sind eigentlich von einer anderen Natur, sie haben andere Gene, einen anderen Stammbaum und doch sind sie in einer neuen Familie, in der sie voll angenommen sind und sagen, das ist meine Mama und mein Papa und ich komme dort bei diesem Mama und Papa zur Ruhe, das ist mein neues Leben. Sie wissen von dem Alten, und manchmal kann man sogar beobachten, wie das Alte in ihnen, einfach weil die Gene so sind, ja, die haben trotzdem die gleiche Gehweise wie die Herkunftsfamilie oder wischen sich auf die gleiche Weise die Haare aus dem Gesicht und so. Das ist ganz interessant zu beobachten, ja. Sie haben das Alte, so, das hat jetzt nichts mit Sünde zu tun oder so, ja, aber das ist ein Bild, das ein bisschen beschreibt. Man kommt aus dem Alten, man bringt auch das Alte mit und man wird mit dem Alten voll anerkannt. Du darfst das sein, deine Biografie, das, was du mitbringst, bist du. Und das ist völlig okay. Und jetzt bist du aber in dem Neuen. Und das Alte gehört jetzt mit dazu, aber du bist trotzdem in dem Neuen. Du lebst nicht mehr in dem Alten. Ja? Spiegelt das ein bisschen wieder. Super. Noch eine Frage?
Ja, und zwar, wir sind ja nicht in allen Bereichen geheilt.
Ja.
Wenn wir Teilbereiche haben, in denen wir schon Heilung erfahren haben, in dem Bereich können wir doch jemand zur Seite stehen und auch Seelsorge machen.
Ist die Frage verstanden worden hinten? Ja, oh ja, bis hinten hin. Okay, super. Sonst immer melden, ne? Du hast nicht verstanden?
Doch,
verstanden. Ja, gut. Genau, was ist, wenn man in Teilbereichen Heilung hat? Ich glaube, das ist eine ziemlich diffizile Frage, weil es, glaube ich, auch auf die Themen ankommt. Ja, deswegen würde ich es nicht pauschal beantworten, welche von den Erkenntnissen dieser Ich Bin, wer bin ich in Christus, was habe ich in ihm, ich würde sagen, manche haben eine größere Wirkung des Friedens und einer größeren Persönlichkeitsstärkung. Überall da, wo wir mit manchen Sachen nicht im Frieden sind, wo wir das nicht annehmen konnten und die elementar sind, zum Beispiel zu verstehen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Das ist, würde ich sagen, ist eins der größten Erkenntnisse. Ja? Oder Gnade zu kapieren, ein bisschen zu verstehen, was es heißt, normalerweise oder von Geburt her, aufgrund unserer Existenz, nennt die Bibel das Wort Erbsünde, gibt es nicht, aber die beschreibt das ja, also dass wir Sünde und Hölle geerbt haben, einfach nur, weil unsere Eltern auch schon Menschen waren und unsere Urgroßeltern auch Menschen waren. So, also eigentlich ist der Mensch von seiner Geburt her nicht, vertraut er nicht auf Gott. Daher kommt das. Das sind nicht irgendwelche bösen Taten, sondern es ist einfach nur, von Natur aus neigt der Mensch nicht dazu, Gott zu vertrauen. Wenn er es dann doch macht, wechselt er die Herrschaft von Gottes Gegenspieler in Gottes Gegenwart. So. Und diese Gnade, dass man das annehmen konnte, wer das nicht begriffen hat, im Kopf und Herz, braucht da noch Heilung. Das ist auch kein Vorwurf, aber denen wird es sehr, sehr schwer fallen, Menschen zu helfen, Gnade zu erkennen. Aber Gnade ist eine der größten und wichtigsten Dinge, auch in der Seelsorge. Also wir müssten da mal gucken, welche Punkte das sind, ne, wo man merkt, Mensch, aber eigentlich, glaube ich, merkt man das auch. Man merkt bei sich selbst, kann ich eigentlich dem anderen wirklich dienen? Manchmal merkt man im Gespräch mit jemandem, einfach weil man im Gespräch ist und merkt, weißt du was, das, was du beschreibst, ein Problem, das habe ich auch. Das ist auch nicht schlecht, ja? Weil der andere zumindest mal merkt, ich bin nicht allein mit meinem Unverständnis. Man konnte dem anderen vielleicht nicht aktiv helfen, das passende Bibelwort oder ihr einen Rat geben. Ja? Muss man ja auch gar nicht. In der Seelsorge ist es eigentlich immer erstmal sowieso nur zuhören. Zuhören, zuhören, zuhören. Den anderen, über Prinzipien reden wir gleich noch, ja? Was das alles bedeutet. Und vielleicht stellen sich da Dinge heraus, wo man sagt, weißt du was, da bin ich auch noch nicht weiter. Ich wünsche mir eigentlich, das auch erkannt zu haben, mit Kopf und Seele, mit Herz, Verstand zu haben, aber so ganz kommt es bei mir auch noch nicht an. Ich glaube das zwar schon, weil es in der Bibel steht, aber erfasst habe ich es auch noch nicht.
Wir müssen lüften,
das ist gut. Ja. Dann lüften wir jetzt mal eben, machen wir mal die Fenster weit auf und dann kommen wir mal zu den Prinzipien. Danke für eure vielen Fragen. Das macht's lebendig und spannend. Ich kann weitermachen. Soll ich den Präsenter geben oder möchtest du selber? Kannst du auch weiterklicken. Du passt auf. Du klickst einfach. Nee, ich könnte dir einen geben. Einen Präsenter. Oder du klickst einfach weiter, ne? Gut. Ich stelle ein paar Prinzipien vor. Auch hier schlage ich vor, dass ihr euch, wo es euch wichtig ist, da nochmal eine Frage zuzustellen, dann nehmen wir uns dafür dann gleich Raum. Ich muss mal gucken, ob ich zwischendurch euch immer schon den Raum zu Fragen gebe. Es sind jetzt erstmal die 6 wichtigsten Erkenntnisse und Prinzipien in der Seelsorge. Es kommt jetzt in diesem Fall aus der Pastoraltheologie, also sprich aus der Praxis heraus, auf die ein Pastor und somit ein Seelsorger zu achten hat. Wir machen in der Tat kein Seelsorgeseminar, wie macht man Seelsorge, sondern hier geht es um Prinzipien, auf Erkenntnisse, worauf muss ich selber achten, wenn ich einem Menschen mich zur Verfügung stelle mit meinem Ohr und mit meinem Herzen. Und worauf achte ich, wenn ich dem anderen zuhöre? Erste Aussage, die ich in den Raum stelle, ist, Fremdaussagen sind Selbstaussagen. Also jemandem zuzuhören, der sein Herz ausschüttet und sich beklagt über einen anderen Menschen. Das ist ja gut, dass er das macht. Aber das Prinzip dahinter ist, man wird immer, wenn man über einen anderen redet, in Wirklichkeit über sich reden. Über seine eigene Not, über seine eigene Unzulänglichkeit oder über sein eigenes Bild, wie der andere denn sein sollte. Ja? Ich war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis bei mir selbst, dass ich mich 4 Jahrzehnte lang über meine Mutter beklagt habe, bis ich irgendwann kapiert habe, so wie ich mich über meine Mutter beklage und wie ich ihr Verhalten bedauere ich eigentlich nur die Deutung dessen, was ich erlebt habe. Ich hatte eine bestimmte Vorstellung davon, wie sie sich verhält, weil das meine Deutung war. Meine Geschwister haben meine Mutter anders beschrieben. Das waren aber dieselben Geschwister im selben Haus. Ja, derselben Mutter. So, das heißt, dadurch wurde mir deutlich gemacht, das, was du über andere sagst, was du über deine Mutter sagst, ist eigentlich eine Aussage über dich selbst. Und jetzt kann ich dir helfen, an dir selbst zu wachsen, an dir selbst heil zu werden. Und wenn ihr jemandem zuhört, dann hört darauf und fragt euch, was sagt dieser Mensch dadurch über sich selbst? Sagt ihm das nicht. Als erstes geht nicht darum, dem anderen zu sagen, das und das bist du, weil du das und das gesagt hast, sondern es geht darum, selber das mal zu kapieren. Und es hilft auch dadurch nicht sofort, den anderen zu bedauern, zu sagen, was bist du für ein armer Tropf und man tut dir aber wirklich auch Unrecht und wie sollen wir das jetzt lösen und so weiter, wie kannst du dich dagegen wehren? Denn das sind ganz häufige Sachen. Ganz häufig geht es darum, dass andere einem Unrecht tun oder dass das Leben ungerecht ist, Gott Unrecht, einem Unrecht tut, was auch immer. Es sagt etwas über die Person aus, wo sie ein Defizit empfindet, wo sie einen Mangel empfindet, was ihr wehtut, was sie vielleicht als ungerecht empfindet. Und man versteht dadurch den anderen, wie er ist. Das muss auch nicht falsch sein, wie der andere ist. Ja, es geht gar nicht hier um richtig und falsch. Es geht vor allem darum, beim Seelsorger zu verstehen, was macht dich aus? Wer bist du? Neben diesen Aussagen von Gott, dass er über den Menschen macht. Aber wer bist du mal unabhängig von diesen Zusagen? Gibt es dazu eine Frage? Fremdaussagen sind Selbstaussagen. Ja.
Kannst du mal ein Beispiel bringen? Mir ist das nicht so ganz klar im praktischen Kontext. Kannst du das ein paar Beispiele
bringen? Ja. Also, gestern in der Predigt hatte ich ein Beispiel erzählt von einer Frau mit ihrer Mutter und dem Pferd. Ja, wer das gestern gehört hat, dann wiederhole ich das nämlich jetzt nicht, sondern noch ein anderes Beispiel über Fremdaussagen. Mal überlegen, welches da gerade nützlich ist, weil das, damit es sich kurz greift. Also, ja, das ist vielleicht ein ganz praktisches Beispiel, weil es ständig vorkommt. Jemand macht seinen Job nicht gut. Ja? Jemand beklagt sich, das habe ich als Pastor zum Beispiel erlebt, das fand ich eine interessante Erfahrung, dass Leute zu mir kamen und sich darüber beschwerten, dass mal wieder das Gemeindehaus nicht abgeschlossen war. So, das Gemeindehaus war nicht abgeschlossen. Ja, irgendeiner, der letzte den Schlüssel hatte, hat nicht zugedreht. So, und so, das ist eine Aussage über einen Menschen. Für mich ist es aber interessant, wenn ich dem zuhöre, was will er dir damit sagen? Ja? Und ich weiß noch nicht mal, über wen er etwas sagt. Von meinem Naturell her, und deswegen ist es auch nochmal interessant, das auch für sich selbst anzuwenden, dieses Prinzip. Wenn er etwas über sich selbst sagt, weiß ich gar nicht, also in dem Fall weiß ich tatsächlich auch noch nicht mal, was er über sich selbst sagt. Aber ich habe es zum Beispiel als eine Ansage an mich empfunden, Pastor, du musst dich mehr darum kümmern, dass die Leute das Gemeindehaus abschließen. Und wenn ich das schon 15 Mal angesprochen habe in der Gemeinde, könnte ich den Eindruck haben, man macht mir noch für meine schlechte Arbeit Vorwürfe, weil ich mich nicht genug gekümmert habe. Ja? So, das heißt, ich habe da nicht in dem Moment nicht registriert und verstanden, hier macht jemand eigentlich eine Aussage über sich selbst und ich muss rauskriegen, was ist das? Ist das seine Angst darum, dass hier was wegkommt? Ist das seine Gefälligkeit darüber, dass er ja derjenige gewesen wäre, der hätte abgeschossen und die anderen denken nicht mit? Will er damit sagen, Pastor, du könntest eigentlich mal ein bisschen deinen Job besser machen. Wenn ich es gemacht hätte, bei mir lief es besser. Und so weiter. Ja? Also es führt nicht automatisch zu einer sofortigen Erkenntnis über das, was der andere denkt, aber es hat mich dafür, es sensibilisiert mich dafür, rauszukriegen oder zu verstehen. Also dieses Prinzip führt mich dazu, rauskriegen zu wollen, was treibt ihn an? Wozu sagt er mir das? Was ist ihm darin wichtig? Weil das eine Aussage ist über ihn selbst, aber er sagt mir nur, was falsch gelaufen ist, was nicht richtig war. Und ich bin in der Gefahr, das zu deuten, was er mir über mich sagt. Oder ich glaube, er sagt etwas über mich, aber er hat vielleicht gar nichts über mich gesagt. Vielleicht hat er auch was über mich gesagt, aber ich muss es rauskriegen, indem ich erst nochmal zuhöre. Nachvollziehbar? Genau. Also nicht einfach eine Antwort sofort 1:1 darauf anspringen, sondern begreifen, da steckt mehr hinter. Wir müssen ins Gespräch kommen. Wir werden nur den anderen verstehen, wenn wir dann ins Gespräch kommen. Die Seelsorge hat immer mit Hören zu tun. Also eine Frage zu stellen, damit der andere weiterreden kann. Je mehr der andere redet, umso mehr werde ich verstehen, was ihn tatsächlich beschäftigt. Ja. Da hinten ist noch eine Frage. Letzte Reihe. Ja, zum Beispiel. Genau. Und achtet darauf, das ist total brennend wichtig, auch das, was ich höre und ich bin selber in der Gefahr, etwas daraus zu deuten und damit eigentlich auch wieder was über mich zu sagen. Also wenn ich dadurch dann gekränkt bin, beleidigt bin, jemand kommt an und sagt, die Musik war nicht, die Technik war nicht zu verstehen. Ja, vielleicht war sie tatsächlich nicht zu verstehen. Das muss nichts Falsches sein, ja, das angesprochen zu haben. Und gleichzeitig ist aber die Frage, ist das jemand, der ständig sagt, die Technik, ich kann das schlecht verstehen? Ja? Aber er sitzt auch immer an der ungünstigsten Stelle, obwohl man ihn schon 5-mal darum gebeten hat, setz dich dahin, da ist es nicht zu laut oder nicht zu leise oder so. Ja? Also auch rauszukriegen, was ist das Motiv? Will hier jemand tatsächlich ernsthaft helfen oder liegt es daran, dass jemand seine Position verteidigen muss, weil er sagt, die Technik ist immer schlecht, oder dieser Mitarbeiter, der das macht, mit dem bin ich sowieso nie zufrieden und deswegen fällt mir das da auch immer auf. Ja? Also es ist immer nur der Beginn eines Gesprächs, der Beginn des Zuhörens. Seelsorge ist sowieso nie mit einem Satz erledigt. Ja? Ja.
Aber das sind doch eigentlich gar nicht so seelsorgerliche Themen. Also ich würde sagen, also wenn irgendwie wenn es zu laut ist oder zu leise und wenn dann eine oder wenigstens einer, das haben wir oft genug erlebt, dann wird man, dass einer mutig ist, man einfach mal nach vorne geht und sagt, mach mal ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser. Also das muss man ja nicht gleich wieder so irgendwie interpretieren.
Naja. Ja, genau. Aber wir sensibilisieren uns dafür, auch mit diesen scheinbaren normalen Alltags- und Randthemen. Ja. Können wir uns dadurch sensibilisieren, dass wir merken, ich will darauf schauen, was meint der andere wirklich damit? Also,
wenn man ein ständiger Nörgler ist oder so, dann ist das natürlich schon ein bisschen
genau.
Hervorragend. Aber wenn das jetzt einfach wirklich auch Sache ist, dann finde ich auch gut, wenn einer mutig ist und sagt, dann kann man es.
Genau. Und deswegen ist es wiederum für den, der es gehört hat, ja interessant. Deswegen, das beruht immer auf Gegenseitigkeit. Das ist jetzt keine einseitige These oder eine einseitige Aussage über den, der hingeht und etwas anspricht, wo er einen Mangel empfindet. Das ist auch eine Aussage für den, der diesen Mangel hört. Ja, ich habe ja vorhin mich als Beispiel genommen, wo ich einen Mangel, der an mich herangetragen wurde, ich für mich gemerkt habe, ich muss jetzt aufpassen, jetzt nicht patzig zu sein, das so zu deuten, wie ich es deute, aufgrund meiner Natur und meiner Biografie. Ja, ich habe ja bewusst nichts über den Menschen gesagt, der sich beklagt hat darüber, dass der Schluss, dass das Gemeindehaus nicht abgeschlossen ist, sondern ich habe hoffentlich deutlich machen können, dass ich mich, der ich darauf angesprochen wurde, dass ich Verantwortung für mich übernehme und überlege, was möchte der andere damit sagen? Welchen Bedarf hat er? Was braucht der andere, wenn der das sagt? Ja? Ich gebe euch ein Beispiel, das ist wirklich krasser. Das ist krasser, aber vielleicht noch deutlicher. Nehmen wir uns dafür Zeit und dann wechseln wir aber zum nächsten Thema. Zum nächsten Aspekt. Ich bin ja auch als Regionalleiter ein Vorgesetzter für Pastoren. Eines Tages klingelt mein Telefon und das, an der Nummer habe ich es nicht erkennen können, wer es ist. Habe schön meinen Spruch gesagt, meinen Namen, meinen Titel und so weiter und begrüßt. Und normalerweise bekommt man dann ja auch auf der Rückseite auch einen Guten Tag, ich bin und so. Und dann war der erste Satz oder die ersten Sätze waren sofort, also schon der erste Satz ging los und baute sich immer weiter auf, ein Riesenvorwurf, was ich mir denn erlauben würde, A, B, C, D. Ich habe erst gar nicht begriffen, wer das überhaupt ist, bis ich jemanden an der Stimme erkannt habe oder ich habe nachgefragt, ich weiß es nicht. Also wir haben schon, glaube ich, bestimmt eine Minute gebraucht, bis ich überhaupt rausbekam, wer es ist. Und dann habe ich nochmal 20 Minuten gebraucht, um dich Rückfragen rauszubekommen, was denn los ist. Warum werde ich hier massiv angegriffen? Einer meiner Mitarbeiter. So, der so mit mir umging. So, der erste Impuls ist natürlich, da brauchte ich auch nur 20 Sekunden für, der Impuls, am liebsten legst du jetzt auf, weil du auf diesem Niveau brauchst du nicht mit dir reden lassen. So, entweder aufgrund meiner Position oder weil erwachsene Menschen nicht so miteinander umgehen. Aber dieses Prinzip habe ich schon angewandt, das kenne ich jetzt schon ein bisschen länger und versuche danach zu leben. Nämlich rauszukriegen, wenn jemand sich so verhält, ist da ein Problem. Vielleicht bin ich das Problem. Er hat ja behauptet, ich sei das Problem. Aber ich will aber rauskriegen, was steckt da wirklich hinter. In dem Fall wusste ich aber auch, es muss etwas hinterstecken, weil die Vorwürfe, die er versuchte zu beschreiben, mit mir nichts zu tun haben konnten. Zumindest wurde ich falsch gedeutet, falsch verstanden von diesem Mitarbeiter. Und wir haben 20 Minuten gebraucht, bis ich merkte, dieser Mann hat in Wirklichkeit Angst. Es ging um irgendeine Entscheidung, die nichts mit mir zu tun hat, aber von er glaubte, es hätte mit ihm zu tun und er hätte jetzt einen Grund dafür, Zukunftsängste zu haben. Nichts davon hatte irgendeine Grundlage, aber rauszubekommen, was mit ihm ist, war Angst. Und das brauchte 20 Minuten Rückfrage. Es brauchte keine Vorwürfe, es brauchte keine Verteidigung von mir, sondern, ja, was oder Vorwürfe, du hast nicht mit mir so zu reden und so weiter. Das brauchte Fragen, zuhören, nochmal fragen, 20 Minuten. Das kann ganz schön lang werden, 20 Minuten. So, und als ich dann begriff, dass er Angst hat, wusste ich wiederum, wie ich dann die anderen Fragen stelle, damit er begreift, was er hier gerade eigentlich macht. Ja, oder wie er die Dinge deutet und dass er versteht, ich habe hier unnötig Angst. Also, das, was ich beschreibe, ist hier nicht ein Seelsorgekurs. Ja, das mache ich, weil ich jetzt darin erfahren bin, als Seelsorger zu sein. Deswegen sage ich, das sind Prinzipien, die man kennen kann und kennen sollte oder darf, die sich aber im Laufe der Zeit, wenn man sie aber schon mal kennt, anwenden kann und dann aber sich auch darin üben kann und lieber die Klappe einmal mehr halten oder die richtige Frage stellen, statt irgendeinen Kommentar, irgendeine Bewertung, irgendeine Aussage über den anderen zu machen oder über sich selbst eine Aussage zu machen oder über Dritte eine Aussage zu machen, weil ich nicht bedacht habe, das, was der andere mir erzählt, ist eigentlich etwas, was er über sich selbst damit sagt. Okay? Nächster Punkt ist, mache dich nicht zum Anwalt anderer. Es kann immer wieder sein, das ist auch relativ häufig, dass Leute zu euch kommen, zu dir kommen und ihr Leid klagen und eigentlich von dir wollen, dass du dich für irgendeine Sache einsetzt. Dass du dich darum kümmerst, dass irgendetwas eine Sachfrage verbessert wird, also wie man sitzt oder ob die Homepage gut gemacht ist oder man gut verständlich ist oder ob hier Fernseher an der Decke hängen dürfen oder wie die Farbe gestrichen, also für irgendetwas eingesetzt zu werden, für irgendetwas vorgeschickt werden. Oder auch, dass man aufgefordert wird, gebeten wird, das kann ja auch sehr nett und sehr subtil sein und nicht bös gemeint, gar nicht bös gemeint, ja, aber trotzdem erwünscht. Man möge sich um einen Konflikt kümmern zwischen Menschen, ja, entweder zwischen der Person und einer anderen oder zwischen zwei anderen, die jemand beobachtet hat, wie die denn miteinander sind. Und man wird vorgeschickt wie so ein Anwalt. Bitte tritt du für mich darin ein. Seelsorge bedeutet nicht, ein Anwalt zu sein. Sondern Seelsorge bedeutet, dem anderen zuzuhören, zu begreifen, was er wirklich will und was er wirklich braucht, und ihm dann wiederum auch durch die passenden Fragen, nicht durch Tipps, sondern durch Fragen, dazu helfen, dass er selber dieses Problem anpackt. Vielleicht sich Profis dazu holt, die ihm dabei helfen. Aber die Hauptverantwortung liegt bei demjenigen, der den Rat sucht. Der ist derjenige, der Verantwortung hat. Und vorhin wurde gefragt, wie ist das, wenn man so Details, kleine oder einzelne Details in seinem Leben schon heil hat und manches nicht. Ihr merkt, Seelsorge ist nicht ein allgemein ganz simples Kunststück. Und andererseits ist es das. Es ist Zuhören und der Versuch, so viel wie möglich nicht sich oder darauf zu schauen, nicht sich zum Anwalt anderer zu machen, sondern anderen zu helfen. Wie kann sie für sich und ihre Situation Verantwortung übernehmen? Ob man auf die Schnelle diese vielen Fragen kann, das ist auch eine Lernsache. Das kann ich aber sehr ermutigen, das zu lernen. Weil diese Fragen helfen einem auch selbst heil zu werden und eigene Dinge im eigenen Leben zu durchschauen. Gibt es Fragen zu dem Punkt? Mach dich nicht zum Anwalt anderer. Dann kommen wir zum nächsten. Das hat auch etwas mit diesem Zettelchen zu tun, mit dem blauen Zettel. Segnen ist, denn das kann auch zur Seelsorge gehören, ja, im Gespräch, dass man am Ende eines Gesprächs, manche Seelsorgegespräche sind auch nicht großartig belastend und keine großen Dramen und so weiter, sondern manchmal ist es einfach nur Herz ausschütten, einfach mal sich beklagen und bedauern und der andere hört zu und gibt ihm noch eine Ermutigung mit. Ja, segnet ihn noch. Da haben sie gesagt, weißt du was, gelöst haben wir es jetzt auch noch nicht, wir wissen auch noch nicht, wie die nächste Woche wird und so. Aber darf ich dich am Ende segnen, darf ich für dich beten? Und segnen ist etwas Allgemeingültiges. Es muss allgemein gültig sein, grundsätzlich gültig sein. Und dass etwas Positives über einen Menschen ausspricht. Einen ganzen Fundus darüber findet ihr auf diesem blauen Zettel. Und das ist nur ein Ansatz. Ja? Ich glaube, wir würden noch mal Dutzend Aussagen in der Bibel finden, die man wie als Segenswort, also eine allgemeingültige, positive Aussage über einen Menschen aussprechen kann. Und wir alle wissen, wie wertvoll es ist, wie gut es tut, wenn jemandem etwas Positives sagt, von dem man weiß, das ist nicht Geschwätz, ja, wird schon wieder, ja, Schwamm drüber, lass Zeit drüber, Gras drüber wachsen. Das sind alles, in aller Regel sind das Sprüche, von denen wir sofort innerlich abschalten und sagen, so ein Schwachsinn, den brauche ich auch nicht hören. Aber etwas Allgemeingültiges, nehmen wir mal ein Beispiel, dann können wir von mir aus gerne mal ein paar zusammentragen. Also angemessen an die Situation, aus dem Gespräch natürlich heraus, ja? Wenn jemand zum Beispiel sagt, weißt du was, nach dem Gottesdienst, ich will dir mal erzählen, ich habe diese Woche noch ein schwieriges Gespräch mit meinem Vorgesetzten und das weiß ich noch nicht, wie ich das anpacke. Und dann weiß man auch nicht, was man, ja, man kann man auch nicht lösen und so weiter, hat auch keine, man wird ja nicht dabei sein und kann nicht sagen, mach das so und so, würde ich sowieso nie raten zu sagen, mach so oder so. Aber man kann ihm am Ende sagen, weißt du, was Jesus hat gesagt? Ich bin bei dir alle Tage. Das sagt er zwar im Missionsbefehl, stimmt aber trotzdem, ist allgemein gültig. Ja? Oder in der Welt habt ihr Angst. So, jemand hat Angst und weiß noch nicht, wie es wird. Und dann darf man ihm sagen, weißt du was, das ist keine Schande, dass du Angst hast. Auch als ein Gotteskind hast du Angst. Bei mir an meinem Bett brennt immer ein kleines Nachtlicht. Nicht, weil ich nachts Licht brauche, sondern damit meine Tochter immer nachts den Weg zu meinem Bett findet. Weil sie manchmal nachts an meinem Bett steht. Weil sie Angst hat. Dann werde ich sagen, weißt du was, du bist jetzt schon so lange unser Kind. Du musst doch keine Angst haben. Ja? Sondern sie darf Angst haben. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ich weiß nicht, das muss ich eigentlich mal nachzählen. Wie oft sagt Jesus, fürchtet euch nicht? Das sagt er aber nicht als Vorwurf, sondern als ein Trost. Er sagt, Leute, braucht keine Angst haben. Das ist immer eine Frage, wie man es liest. Man kann natürlich als Appell lesen, man darf keine Angst haben. Ich habe so viel Predigt darüber gehört, dass man keine Angst haben soll. Denn Jesus hat auch so oft gesagt, fürchtet euch nicht. Das sind keine Befehle, das sind Trostworte. Trost, okay? Etwas Allgemeingültiges, etwas Positives über einen Menschen auszusagen, von Gott her, ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Seelsorge. Nehmt euch immer vor, bittet Gott darum, im Gespräch, beim Zuhören, oder sobald ihr merkt, da kommt einer auf mich zu, wie der schon guckt, weiß ich schon, das könnte ein kleines Gespräch werden. Ja? Dann bitte sofort, gib mir jetzt schon mal ein Wort. Pass auf mich auf, ich brauche nachher ein Bibelwort von dir, das für diesen Menschen gedacht ist. Nehmt euch das vor. Und deswegen lernt diesen blauen Zettel und noch viel, viel mehr. Ja? Kennt Bibelworte. Macht das zu einem völlig normalen Ding, auch über die Seelsorge hinaus. Man kann sogar dem Tankwart ein Segenswort mitgeben. Spätestens zu Weihnachten, ja, nicht nur sagen schöne Weihnachten, sondern gesegnete Weihnachten. Die meisten gucken verdutzt und ein paar lächeln, weil sie merken, ach ja, das ist ja was Christliches, gar nicht schlecht oder so. Okay? Das ist das kleinste Einmaleins, das schon vielen Christen abhanden gekommen ist. Einfach schon mal jemand eine gesegnete Weihnacht zu wünschen. So, aber wenn wir damit anfangen und auch hier zu schauen, wie kann ich über den anderen etwas Allgemeingültiges, Positives sagen. Segnungen, deswegen ist es wichtig, allgemeingültig. Es gibt auch Segnungen in der Bibel, die explizit auf eine Person angesetzt sind. Ja, auf eine historische Person in der Bibel. Da sollten wir die Dinge nicht rausreißen. Oder muss man gucken, ob das vielleicht einem zugesagt wurde, die aber im Gesamtkontext der Bibel trotzdem eine allgemeingültige Aussage ist. Der Missionsbefehl zum Beispiel ist eine konkrete Aussage für die 12 Jünger, beziehungsweise 11 waren es ja da mit auf dem Berg, ja, dass sie rausgeschickt werden, um dann auch für Jesus bekannt zu machen in der Welt. Das ist ein Missionsbefehl und segnet sie ja, und doch ist es etwas, was allgemeingültig ist nachher für alle Gotteskinder und alle, die Jünger des Herrn Jesus sind. Frage dazu. Wir haben ein Gegenstück dazu, zum Positiven. Die Macht der bösen oder der unbedarften Worte. Ich möchte euch sowas von dermaßen sensibilisieren. Ich glaube, ich hätte fast gesagt, mehr als alles andere. Noch mehr sogar, als dass ihr Bibelworte kennt. Möchte ich euch darin sensibilisieren, zu überlegen, welche Worte sage ich. Wir können es so gut meinen, auch Bibelworte, die mehr Schmerz als Heilung hinterlassen. Ja? Also, die Macht der Bösen oder zumindest der unbedarften Worte. Ich nehme euch, gebe euch ein krasses Beispiel. Wir können auch gleich mal noch mal ein paar eher unbedarfte Dinge sammeln. Ich habe aber genug in meinem Leben erlebt. Ich erzähle euch eins, das ich persönlich sehr massiv erlebt habe. Meine Frau und ich konnten keine Kinder kriegen, 13 Jahre lang. Erst Ehejahre. Und um uns herum in unserer Generation alle bekamen sie Kinder. Und eines Tages kam ein Mann in der Gemeinde auf mich zu und sagte, Nils, Du solltest nicht so viel um ein Kind bitten, Gott darum bitten. Denn er hat wiederum jemanden kennengelernt, die haben als Ehepaar so lange um ein Kind gebeten, bis sie endlich eins bekamen. Und dann war es geistig und körperlich behindert und jetzt müssen sie es pflegen, bis sie alte Leute sind. Zum Glück hatte ich genug Standing im Glauben. Da war ich noch kein Pastor, nix. Da war ich noch relativ jung verheiratet, irgendwie 6, 7 Jahre verheiratet. Dass ich nicht aus der Spur gekommen bin. Aber ich weiß, dass ich an diesem Tag bis zum Abendessen nachmittags bei mir zu Hause auf der Couch saß und wie ausgeleert war. Ja, also ich fühlte mich leer. So, das war ein Mensch, der Gott lieb hat und die Bibel kennt. Oder zumindest das von sich davon ausgeht. Ja, und wollte mich warnen. Er hat es also gut gemeint. Völlig unbedacht und hat etwas ausgelöst. Bis zum Glück hat das mir gesagt und ich habe das ja jemand die Füße gekriegt, weil ich wusste, das kann nicht sein. Das passt nicht im Ansatz zu dem, was ich über Gott weiß aus der Bibel. Ja? Wenn es an so vielen Stellen der Bibel heißt, bittet mich, bittet mich, bittet mich. Und bittet mich. Und dann bitte nochmal. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Dann kann es zumindest nicht sein. Und wenn er ein Papa ist, dann darf man, Papas und Mamas, darf man anquengeln, bis die grün und blau werden, die Eltern. Die müssen halt kreativ sein mit quengelnden Kindern. Ja? Und wenn Gott ein Vater ist, dann kann es nicht sein, dass er mich dann mit etwas bestraft, also das wäre eine Strafe. Jetzt hast du so lange gequengelt, jetzt kriegst du das Gegenteil von dem, was du wolltest. Also, ja, unbedarft, auch andere Tipps können das sein. Das kann sein, wie jemand sich kleidet. Ja, jemand hatte das Gefühl in der Gemeinde, dass man ihn, der kam neu, war relativ neu in der Gemeinde und fühlte sich immer in gewisser Weise gelitten. Die Leute, er hatte immer das Gefühl, komme hier nicht gut an. Und dann hat er sich da bei jemandem das Herz ausgeschüttet und sagte, ja, du hast aber auch einen bestimmten Kleidungsstil, ja, den du trägst. Und du müsstest das mal ändern. Das war ein gut gemeinter Rat. Der war Schwachsinn. Dieser Person müsste man helfen, über die Erwartungen der anderen zu stehen und zu sagen, weißt du was, dass die Menschen von dir an dich eine Erwartung haben, die nicht vom Wort Gottes her gedeckt ist und dass sie so eine Haltung zu dir haben und sich so verhalten, ist nicht dein Problem, sondern du darfst in Christus sicher sein. Mach dich frei davon. Freu dich dann auf das Wort Gottes, freu dich auf die Lieder. Vielleicht kannst du dich auf bestimmte Menschen nicht freuen, weil sie eine Atmosphäre geben, die zwischen euch steht. Also einem Menschen dann zu helfen, sich frei zu machen von Menschen und sich an Christus zu binden, ja, und die Freiheit des Christus zu bekommen. Eine positiv allgemeine gültige Segnung auszusprechen. Das, was für diesen Menschen eine Segnung gewesen wäre und nicht ein unbedarfter, gut gemeinter, aber ein unbedarfter Rat, der diesen Menschen umso mehr deutlich gemacht hat, das Leben, aus dem du kommst, deine Gewohnheit, dein Kleidungsgeschmack und so weiter, das ist sowieso deine alte Welt und jetzt gehörst du Christus, das hättest du eigentlich schon alles hinter dir legen müssen. Nee, in der Bibel steht gar nichts darüber, wie man aussieht, bevor man Christus lieb gewonnen hat und was man anzieht danach. Steht da nicht. Und ich hatte eine Frau bei mir, habe ich kennengelernt als Gemeindepastor, die kam aus der Prostitution und die lief auch nach ihrer Bekehrung lief die rum wie eine Nutte. Ja. Weil das war die Gewohnheit, die hatte gar keinen Blick für andere Kleidung. Ja? Und was braucht die Frau? Die Frau braucht das Gefühl zu sagen, ich sehe irgendwie anders aus, die anderen sehen alle bekloppt aus, die anderen. Was haben die denn für einen Geschmack? Aber ich gehe da trotzdem hin. Ja? Und das brauchte diese Frau. Das sind echte Erfahrungen, die ich wirklich mit Menschen gemacht habe. Habt ihr Beispiele? Unbedarfter oder auch böser Worte? Bitte.
Als Kind hat man ja, also ich kenne das als Kind, meine Oma war sehr, sehr streng gläubig und die hat so Sachen gesagt, wie die Kleinen sind, die bestraft der liebe Gott sofort. Und das hat gleich Angst gemacht.
Ja, genau. Ja, genau. 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 Ich hab lange gebraucht, bis ich irgendwann gemerkt habe, warum ich Schwierigkeiten oder was das, nee, Schwierigkeiten hatte ich nicht, sondern ich habe später gemerkt, was das Lied aus mir gemacht hat. Nämlich welches Bild, dieses nette kleine Kinderlied, welches Bild es mir von Gott gegeben hat, nämlich, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Sollte Kindern helfen, in der Heiligung zu wachsen. Tolle Idee, guter Ansatz, völlig misslungen. Zumindest bei mir. Und ich kenne viele, wo das auch falsch angekommen ist. Ich habe Gott als Richter kennengelernt. Ich hatte immer und immer und immer Angst. Bis ich am Bibelseminar Theologie studiert habe und gelernt habe, wie man die Bibel auch lesen kann. Ja? Werner, und dann Anke? Oder Ladies first? Anke, ja?
Ja. Man will eigentlich nur ein Gebet.
Ja.
Also man bittet eigentlich um Gebet und ja. Dann kommen fünf Leute, die sagen,
super.
Ja, ich habe das gemacht und das und so. Und
ja. Ja. Also. Habt ihr es hinten verstehen können? Nein. Zuhören. Jemand erzählt was und sagt, darf ich dir mal was erzählen? Und dann soll er erzählen. Und dann könnt ihr bestenfalls noch fragen, was erwartest du jetzt von mir? Hast du noch irgendeinen Wunsch an mich? Aber keine Ratschläge noch hinten drauf. Oder zu sagen, ja, so und so hätte ich es gemacht. So hat Anke das jetzt gerade beschrieben, ja? Dass dann vielleicht in der kleinen Gruppe, die das auch noch mitbekommen, dann so, ja, kannst du ja so und so lösen, dein Problem und so. Der Mensch hat in aller Regel nicht danach gefragt, wie das Problem zu lösen ist. Er hat nur gesagt, darf ich dir das erzählen? Ich freue mich nach diesem Gottesdienst, war eine tolle Sache, oder im Hauskreis. Darf ich euch das nochmal eben ausschütten? Betet ihr noch für mich? Und dann fahre ich wieder fröhlich meiner Dinge. Oder auch nicht fröhlich, aber ich fahre meiner Dinge. Ja, also nicht ungefragt, da sind wir beim Anwalt, ja. Mach dich nicht zum Anwalt anderer. Meine nicht, du müsstest dem anderen einen Ratschlag geben, um den er nicht gebeten hat. Sondern frage eher, gibt es noch eine Bitte, wenn du mir das erzählt hast, was ist jetzt dein Wunsch an mich? Gibt es eine Erwartung an mich? Nö, manche haben gar keine Erwartung. Höchstens die Erwartung, dass sie sagen, ja, bitte bet noch für mich. Ja? Das kann jedes Gotteskind auf einfachste Weise, dann sogar, wo man noch in manchen Heilungen unbegrenzt ist, kann man aber für jemanden beten, können Gottes Kinder in aller Regel schon. Ja. Ich gucke mal zu dir, weil die Frage von dir kam. Ja. Werner.
Ich habe noch eine Frage zu diesen unbedarften Worten.
Ja, bitte.
Du hattest ja gesagt, also ich stelle mir jetzt eine Person mal vor, vielleicht ein Obdachloser,
ja.
Der zum Glauben gekommen ist.
Ja.
Und der kommt in die Gemeinde.
Ja.
Und der hat massiven Körpergeruch.
Ja.
Und das stört andere.
Ja.
Ja,
ja.
Dann denke ich doch, irgendwo ist auch eine, wie soll ich mal sagen, Verantwortung oder Verpflichtung oder ein Impuls, ihm das zu vermitteln.
Ja.
Ja,
ja.
Dass es schon so etwas gibt, wie, dass ich jemanden mal auf etwas hinweise.
Aber genau.
Dass das nicht bedeutet, ich kann alles stehen lassen. Ich kann jeden so, ich muss unbedingt immer jeden so, wie er ist, stehen lassen.
Mhm. Nee, das heißt nicht, dass ich nichts ansprechen dürfe. Das heißt es nicht. Ja? Aber es ist die Frage, auf welche Weise mache ich es? Und kann der andere merken, dass ich ihm von Mensch zu Mensch eine Hilfe geben möchte, damit er einen besseren Stand hat,
ja.
So im Leben? Ja, und wo das massiv ist, was ich mit massivem Körpergeruch, dann ist es ja auch ein Ausdruck von Wertschätzung, ja, weil ich dem anderen helfen möchte. Das Beispiel vorhin mit dieser Person, wie die gekleidet ist, da war das eine Aussage, das störte nur das Auge, das störte die fromme Etikette, das ist was anderes, ja. Wenn die fromme Etikette gestört wird, oh, der Jesus hat so viele fromme Etiketten gestört. Ja, massiv hat er die fromme Etikette seiner Zeit gestört. Und das kann auch sein, dass wir hinterfragt werden. Und das kann auch sein, dass irgendwann eine Frau, das ist dann später auch zu diesen Gesprächen gekommen, dass irgendwann eine Frau sich mit dieser ehemaligen Prostituierten in Ruhe besprochen hat und gesagt hat, wie läuft eigentlich dein Leben? Aber sie hat vor allem gefragt, wie läuft dein Leben? Was ist dir wichtig? Und so, und, ja. So peu à peu, da sind aber Freundschaften, Beziehungen entstanden, wo zwei Frauen nachher dann auch, persönlich auch dann über solche persönlichen Dinge reden konnten. Und alle anderen hätten bis dahin einfach mal lernen können zu sagen, wie genial ist, es ist ein Mensch, aus diesem Lebensklientel eine solche Umkehrung erlebt und nicht die Gottesferne in dieser Gottesferne bleibt, sondern die Gottesnähe sucht. Ja? Und Gemeinden, also Gemeinden sind ja Menschen, unsere Gemeinden, Gemeindekonstellation, unsere Menschenart, Menschen zu sein, eine Atmosphäre wird dadurch völlig anders in der Gemeinde, wenn wir diese Haltung haben, dass der andere einfach erstmal sein darf. Ja?
Ja, sonst würden wir ja wieder alle Masken tragen müssen. Ne?
Super, super. Genau, das ist wahr. Die Macht der bösen Worte. Ich hatte vorhin Beispiele von unbedarften Worten benutzt oder beschrieben. Es kann sein, und das braucht dann auch Zeit, der persönlichen, also Zeit füreinander, dass man viel voneinander einfach mal kennenlernt. Dass wir bei Menschen hören und herausbekommen, was für ein Motto oder welcher Satz über ihrem Leben steht. Das bekommt man, manchmal kommt man dann auch diese Selbstaussage raus. Also das, was hinter den Menschen steckt mit den Fremdaussagen, den Selbstaussagen. Wenn jemand seinen Lebtag gehört hat von Mama oder Papa, du bist klein. Du bist die Kleine. Dann kann das sein, dass dieser Mensch, selbst wenn er nachher groß geworden ist, nach diesem Empfinden immer lebt, ich bin klein. Das hat unterschiedliche Auswirkungen. Das kann entweder sein, dass er dementsprechend umso größer sein will, durch Talente, durch Worte, durch Auffälligkeit, durch Fleiß. Kann das Gegenteil sein, immer zurückhaltend, vielleicht aber auch mürrisch, maulig, weil man immer der Kleine ist und nie das Recht bekommt und immer sich als Opfer fühlt. Ja, und es kann sein, dass die Erziehenden, die fürsorgepflichtigen Menschen über das Leben eines Menschen, das immer wieder als Kind über dieser Person ausgesagt haben, entweder unbedarft oder weil sie einfach selber schlecht erzogen haben. Ich will nicht sagen böse, auch das gibt es. Ich habe ein Kind kennengelernt, das nicht übertrieben, das ist die Wahrheit, der war 4 Jahre. Als ich ihn kennenlernte und ich fragte, wie er heißt, sagte er Arschloch. Dieses Kind kannte seinen Namen nicht, weil diese Eltern ihn damit genannt haben. Im Stern war vor kurzem ein Artikel, vor 2 Jahren ein Artikel, da haben sie in Indien ein Riesenfest gemacht. Man sah also, im Stern gibt es manchmal so Posterfotos. Ja, zu einer, unten ein kleines bisschen Text, was steckt hinter dieser Situation, hinter diesem Bild. Da gab es ein Meer an lauter jungen Frauen, indischen Frauen. Ich habe mir den Namen nicht merken können. Dieser, welches Wort dahinter steckt, das war ein großes Fest für, weiß ich nicht, 10.000 oder 100.000 junger Mädchen, die alle einen Namen bekamen. Denn in Indien sind die Mädchen schlecht gelitten von den Eltern. Und es gibt deswegen eine Gewohnheit, die ist nicht, vielleicht nicht von allen angewandt, aber unfassbar viele Eltern in Indien nennen ihr Kind einfach nur du Namenlose. Und es gibt eine Hilfsorganisation, die sich vorgenommen hat, diesen Menschen, das sind ja schon junge Frauen mittlerweile, ja? Die tragen alle diesen gleichen Namen, Namenlose. Damit, ja, wenn die sich, ich heiße Namenlos. So wie ich Nils heiße, heißen die Namenlos. Nur in ihrer Sprache halt. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, das kostet ja dann auch bei Behörden, wenn man den Namen ändern will und so weiter, im Pass den Namen ändern will, haben sie diese Frauen unterstützt. Ich meine, das seien 100.000 gewesen. Auf den Behörden ihren Namen, einen Namen sich auszuwählen und das für sie zu bezahlen und diese Behördengänge mit sie darin zu unterstützen, dass sie einen Namen bekommen. Ja, und das war ein Riesenfest, in dem haben sie dann, als alle durch waren, haben sie einen großen Platz da gefüllt. Ein tolles Bild, das hat mich beeindruckt im Stern. 100.000 junge Frauen, die endlich einen Namen hatten. Ja, ich habe mindestens 5 Leute kennengelernt, von denen ich weiß, beziehungsweise die von sich wissen, dass sie eigentlich eine Abtreibung sind, die sie überlebt haben. Okay? Sie wissen von sich selbst, meine Eltern haben versucht, mich abzutreiben oder dafür gesorgt, dass ich abgetrieben werde, und das ist misslungen. Und jetzt lebe ich. Diese Botschaft lebt in ihnen. Ja? Dass sie eigentlich nicht gewollt waren. Dass sie da sind, ist eigentlich ein Unglück. Ein Unfall. Okay? Also wir werden auf ganz viele Menschen stoßen, manche vielleicht auch von euch selber. Ja? Vielleicht nicht diese Themen, aber andere, von denen ihr wisst, ja, das, wenn ich darüber überlege, welchen Satz hat meine Mutter immer über mich gesagt, mein Vater, meine Oma. Und das brennt noch in mir. Und deshalb habe ich auch Schwierigkeiten in meiner Ehe oder mit meinen Kindern. Oder kann bestimmte Bibelworte nicht annehmen. Dann habe ich solche Ich-Bin-Worte, ja, ich bin in Christus, das habe ich, das sind Geschenke. Und manche können sie nicht annehmen, sie können es nicht. Weil diese alten bösen Worte noch Macht über sie haben. Ja? Und darum lasst Leuten Raum sein zu dürfen und vielleicht irgendwann dahinter zu kommen, zu merken, Mensch, da kommt immer wieder bestimmtes Wort, irgendeine Aussage, irgendein Schlagwort, man merkt, das ist doch eigentlich destruktiv, das ist doch eigentlich entmutigend, das ist doch eigentlich etwas, das du hinter dir lassen dürftest. Dazu gibt es doch tolle Bibelworte, die das Gegenteil behaupten, aber der Mensch nimmt es nicht an. Und dann merkt ihr, okay, das ist eine Selbstaussage. Hier sagt jemand etwas über sich aus, obwohl er über irgendetwas anderes sich beklagt, aber immer wieder eine bestimmte Formulierung, einen bestimmten Satzbau, ein bestimmtes Schlagwort immer wieder mit verbaut und merkst, das ist doch, weil es so destruktiv ist und weil da jemand so drin festhängt, hängt da eine Macht über diesen Menschen. Und die segnenden Worte können gar nicht Macht über diese alten Worte bringen. Und dann ist es doch ein Glück, wenn man zugehört hat und reden lässt und nicht viel geraten hat und nicht viele Besserwisserungen hatte, ja, sondern gehört hat. Und dann kann man nochmal fragen, was macht das mit dir, wenn du das so selber sagst? Wie fühlst du dich da eigentlich? Sagst du das eigentlich gerne? Passt das zu dir? Oder was wäre, wenn du das nicht mehr sagen solltest? Oder, ja? Manche werden sagen, wenn ich das nicht mehr sagen dürfte, dann wäre ich ja nicht mehr ich. Oder was auch immer. Ja, das ergibt sich dann im Gespräch. Also die Macht der bösen oder unbedarften Worte. Und darum ist es gut, dass Seelsorger wenig reden, sondern viel hören. Damit wir nicht aus Versehen etwas sagen, was wir nicht sagen wollten oder sollten. Und damit der andere die Möglichkeit hat, auch von dem zu erzählen, was ihn ausmacht, was ihn berührt. Fragen dazu? Ja. 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 Super. Genau.
Ja.
Ja, ganz genau, danke. Genau, manchmal ist es nur die Rolle, manchmal ist es nicht so bewusst gesagt worden, aber manche erleben das so. Ja, genau. Also, das ist ein bisschen pauschaliert, aber im Prinzip, oftmals ist es zumindest so, dass das mittlere Kind das erlebt. Ja, wenn man das dritte oder das fünfte Kind ist, bei fünften das dritte ist, oder wenn man das zweite bei dreien ist, so, ich hatte verschiedene Zahlen im Kopf. Also, ne, wenn man von dreien das zweite ist oder so, ein Sandwich-Kind, erlebt das oftmals, ist die Frage, wie es das deutet. Es gibt dann verschiedene Deutungen. Das eine wird das Gefühl haben, ich durfte nicht ich sein. Entweder war ich groß oder ich war klein. Ich durfte nicht ich sein. Einen anderen Satz habe ich schon gehört von Sandwich-Kindern, die sagen, ich war immer zum Nachteil. Ich bekomme immer zum Nachteil. Und die fühlen sich auch danach, egal was sie leben, haben immer das Gefühl, zum Nachteil. Also wenn die bei Burger King nicht sofort als Erster sind, ist es zum Nachteil. Selbst wenn die bei Burger King der Erste wären an der Schlange, würden sie sagen, oh, da steckt was hinter. Irgendein Nachteil muss da dran stecken, dass ich der Erste bin. Ich kriege wahrscheinlich so den am wenigsten gegarten Burger oder so. Ja? Also, und warum haben Sie das Gefühl, die mittleren Kinder, also das ist eine Aussage, die ich kenne, es kennt verschiedene Sandwich-Kinder und auch verschiedene Aussagen von ihnen, aber bei dem fand ich das auch sehr interessant, sehr auffällig, weil er sagt ja immer, wenn es darum ging, dass die Großen irgendwie, dass die schon ins Kino durften, dann gehörte ich zu den Kleinen. Wenn es darum ging, mit sauber zu machen, den Hof zu fegen, dann war ich groß. Da musste ich helfen. Ja? Wenn es darum ging, abends noch Chips zu essen und so weiter, dann war ich der Kleine. Aber wenn die anderen zu Hause bleiben durften, und musste ich aber mit Mama dann mitfahren. Ich durfte nicht mit zu Hause alleine bleiben, weil ich ja noch der Kleine bin. Ja, die Erfahrung eines Sandwich-Kindes kann diese Deutung sein. Und viele verschiedene. Und darum ist es auch in der Seelsorge, in der Ausbildung zumindest, wenn man etwas Größeres macht, lernt man auch etwas über Familienkonstellationen. Ja, also auch mal so rauszukriegen, Mensch, welches Kind warst du? Warst du das Erste, das Zweite? Die ersten Kinder sind meistens die ganz gehorsam, die wollen immer den Eltern gefallen. Und manchmal leiden die darunter, ja? Die leiden darunter, böse Worte, unbedachte Worte, die aber eine böse Wirkung haben können. Mensch, du bist doch die Große. Du bist doch die Große. Du musst doch nicht machen. Oder jetzt musst du Mama und Papa vertreten. Wir sind jetzt nicht da und jetzt vertrittst du uns. Ja? Das kann man machen. Das ist nicht falsch. Aber das muss man dann gut trainieren. Also, den Menschen stark machen und sagen, das ist eine riesen Ehre jetzt, aber es hängt nicht an dir. Ein Beispiel habe ich auch interessant, fand ich sehr interessant und habe daraus gelernt für meine eigene Erziehung. Wenn die Kinder geschickt werden, zum Essen holen, ja? Geh mal los, hol deinen Bruder zum Essen. So. Die Botschaft ist nicht, also ich sage auch nicht, hol ihn zum Essen, sag ihm Bescheid, dass er kommen soll. Mehr Verantwortung hat das Kind nicht. Dieses Kind ist nicht Mama oder Papa. Es muss nicht die Rolle von Mama und Papa übernehmen. Es soll nur die Botschaft vermitteln und wieder kommen. Wenn der Bruder nicht zum Essen kommt, kriegt das Kind nicht die Strafe. Oder kriegt Schimpfe, weil der andere nicht gekommen ist. Es gibt so viel Theater unter Geschwistern, weil die versuchen, den Eltern, den Auftrag der Eltern zu übernehmen, weil die Eltern ihnen das auferlegt haben und nicht abgenommen haben, diese Last. So, du hattest aber dich, glaube ich, doch gemeldet. Ja. 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 Genau. Ja. Klügere lebt nach, bis er der Dümmere ist. Ja. Genau. Genau. So, und wisst ihr, der zweite Satz ist ja hier, mache dich nicht zum Anwalt anderer. Wenn das rauskommt, im Gespräch, wenn man irgendwann merkt, Mensch, das okay, und der andere, dieser Mensch merkt selber, ach ja, das ist der Satz, der eigentlich nach dem ich so ticke, an dem ich mich messe. Und wenn ich es genau nehme, will ich gar nicht danach leben. Eigentlich ist es mir eine Last geworden. Dann ist es erstens die Erkenntnis von dem anderen und nicht von dir. Du erzählst dem anderen nicht, dass das seine Erkenntnis sein sollte. Zweitens, der andere muss jetzt entscheiden, ob er das jetzt ablegen will oder nicht. Ja? In der Seelsorge werdet ihr immer nur Fragen stellen. Ihr werdet niemals sagen, ja, dann lass das doch jetzt sein. Dann lebt doch nicht mehr. Dann denkt das doch jetzt nicht mehr von dir. Sondern ihr könnt befragen, willst du das noch weiter denken? Was glaubst du, wie du das loswerden kannst? Und gut, dann gibt es Mechanismen, das lernen wir in der Seelsorge. Mittewort zu finden oder so. Also wie kann ich das jetzt auch loswerden? Diesen Satz, der über mir schwebt und den ich nicht mehr leben möchte. Weil ich kapiere, das bin ich auch nicht. Ich bin nicht immer nur die Kleine. Ich bin nicht nur zu dumm. Ja, ich habe Leute erlebt, die haben gesagt, es steckt so tief in mir, mir wurde immer gesagt, du bist zu dumm. Oder du bist schuld. Manche wissen, dass die Eltern deswegen getrennt sind, weil dieses Kind jetzt im Bauch war, unterwegs war. Ist die Ehe auseinandergegangen oder die Partnerschaft auseinandergegangen. So, und dann hört sich das Kind sein Lebtag an, ja, wärst du nicht da, wäre ich mit Papa noch zusammen, mit deinem Vater noch zusammen. Aber der hat mich dann verlassen. Und dann hast du auf einmal immer diese, also als Vorwurf, ne? Manchmal ist das ja die Realität, aber manche erleben es als Vorwurf und nehmen diesen Vorwurf mit und wissen immer, ich bin schuld. Und sie gucken immer danach, wo bin ich schuld. Oder sie kehren es genau um. Ja? Weil sie es leid sind, der Schuldige zu sein, sind sie ständig fällt ihnen auf, dass der mal falsch macht und der falsch macht und der falsch macht, wo die anderen alle schuldig werden. Oder sie verteidigen sich ständig. Irgendjemand war daran schuld, dass das schiefgelaufen ist. Weil sie keine Lust mehr haben, die Schuldige zu sein. Okay? Also, diese Prinzipien. Noch eine, ein nächstes Thema.
Nils, bevor können wir kurz 2 Minuten Pause machen, geht das?
Auf jeden Fall.
Denkpause.
Ja? Ja, okay. Genau. Wollen wir überhaupt gleich auch Schluss machen? Wir haben jetzt 1,5 Stunden gearbeitet, knapp, ne?
Ja.
Ja, genau. Ich habe noch 2 kleine Punkte und dann hätte ich das Prinzip auch, ich habe nachher noch weitere Dinge, die man besprechen kann, aber die müssen wir nicht alle machen.
Ich habe nur noch eine Sache, die ich ganz kurz mit dir
besprechen wollte. Mit mir?
Bevor du weitermachst.
Ja, ja, gern. Ja, bevor ich mit dem nächsten Punkt weitermache, Helen sagt gerade noch, sie hat noch eine Frage zum Thema Macht der bösen Worte, der unbedarften Worte.
Und die Veronika hat gesagt, ob du dann die Fragen wiederholen kannst, damit die bei der Aufnahme dabei sind.
Ah, wegen der Aufnahme. Ja. Da habe ich nicht geschaltet. Danke. Ja, 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 ja.
Also, wir hören oft, wir suchen aus, was wir hören. Ja? Und viele Menschen haben als Kind bestimmte Sachen gehört, die ihre Eltern gesagt haben. Ihre Eltern haben aber viele andere Sachen gesagt.
Ja.
Die hören ausgewählt.
Ja, genau.
Ja? Also das ist oft überhaupt nicht... Das stimmt ja unbedingt, nicht unbedingt, was, dass die sagen, meine Mutter hat immer das und das gesagt. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie geht man dann damit um? Dass
okay.
Ein Mensch zum Beispiel in dieser Opferrolle ist und sagt, ja, also es war immer
genau. So. Okay. Ja, genau. Also Helen hat gerade gefragt, wie ist das mit diesen Worten, die über einen Menschen ausgesprochen worden sind, beziehungsweise die man möglicherweise eben auch gedeutet hat oder die angenommen hat oder die vielen anderen guten Dinge nicht angenommen hat. Da sind ja viele andere Worte auch gefallen und vielleicht war das gar nicht die Botschaft der Mutter des Vaters, die Hauptbotschaft, die aber hängen geblieben ist. Und wie geht man damit um? Danke für diese Frage. In der Tat, in der Seelsorge geht es ja nicht darum, diejenigen, die das ausgesagt haben über das Leben eines Kindes, zum Beispiel über das Menschenkind, es zu trösten oder zu sagen, ja, deine Eltern waren so böse, haben das Schlechte gesagt, sondern ihm zu helfen, damit umzugehen, zu sagen, also zu lernen, sich neu zu positionieren über diese Aussage hinaus. Denn das, was jemand, wenn man im Gespräch herausbekommt, was offensichtlich ist ja eine Fremdaussage meines Ratsuchenden. Im Gespräch bekommt er raus, Mama hat über mich gesagt. Papa hat über mich gesagt. Das ist eine Fremdaussage. Richtig? Und in Wirklichkeit ist aber, wenn das rausbekommt, Mama hat immer über mich gesagt, du bist schuld. Jetzt weißt du das. Dieser Satz über dein Leben. Und nach diesem Motto lebst du jetzt. Immer. Und das hat Einfluss auf deine Ehe, deswegen bist du immer so zänkisch mit deinem Mann, weil du immer glaubst, der wollte dir was, der mache dir Vorwürfe, dabei macht dir gar keine Vorwürfe, aber du tust immer so, du lebst so, als machen wir die Vorwürfe, weil du in allem, was du hörst, immer glaubst, man sage dir, du seist schuld. Ja? Dein Mann kann reden, was er will. Das sagst natürlich alles so, nicht so böse und so massiv meine ich so, sondern, aber das kriegt man raus. Jetzt wollen wir diesen Menschen aber helfen, Verantwortung zu übernehmen für sein Denken, denn dieser Mensch deutet ja das, diese Worte, er macht daraus was. Es kann sein, dass die Worte tatsächlich so gefallen sind, so massiv, habe ich auch Beispiele von erzählt, entweder sind sie tatsächlich so massiv gefallen und selbst wenn sie nicht so massiv gefallen sind, sondern wie Helen gerade sagt, vielleicht sind sie nur ein Teil von vielen, vielen auch guten Worten im Leben dieses Kindes, hat dieser Erwachsene, ist der Einzige, der das kann, ist dieser Mensch, der eine Entscheidung fällt, zu sagen, ich will jetzt mir Hilfe holen, der mir hilft, eine neue Bewertung meines Lebens anzunehmen. Wie kann ich ein Mensch werden, der bisher glaubte, er sei für alles schuld, aber in Wirklichkeit weiß ich vom Wort Gottes her und von jeglichem Menschenverstand, ich bin nicht für alles verantwortlich und ich bin nicht in allem schuld. Und wenn ich vielleicht manchmal doch schuld bin, ich will lernen, dann mit meiner Schuld auch umzugehen, dazu zu stehen, zu sagen, ja, das stimmt, da bin ich schuldig geworden. Und da lerne ich jetzt, um Vergebung zu bitten, die Vergebung auch anzunehmen, also frei zu werden. Deswegen ist also Seelsorge dann irgendwann auch echt komplex und echt groß, ja. Und wo immer ihr merkt, wir machen ja heute Seelsorge von Gemeindegliedern zu Gemeindegliedern, hört darauf und wenn ihr merkt, Mensch, da werden Dinge big und groß, dann müsst ihr überlegen, ist das wirklich mein Thema, jetzt mein Auftrag? Oder wo sollte ich jetzt auch dem anderen sagen, ich habe den Eindruck, ich komme hier nicht mit meiner, ich kann auch für dich segnen, kann ich für dich beten, aber wir sollten mal irgendwie in der Gemeinde, der sich gut auskennt, mal fragen, an wen kannst du dich denn wenden? Und in der Tat, manchmal ist es sogar sinnvoll, lieber mal 60 € für eine Beratungsstunde zu nehmen, vom Therapeuten oder vom Berufsseelsorger, von einem ausstudierten Seelsorger, lieber die 60 Euro oder auch dreimal 60 Euro zu investieren, aber dann ein Aha-Erlebnis zu bekommen, ein zu kapieren, Mensch, das ist die Lösung. Jetzt weiß ich, wie ich dieses alte Thema, das ich jetzt entdeckt habe, neu einordnen und davon frei werde. Beantworte das die Frage. Aber danke sehr gut für diesen, danke für diesen Hinweis. Also nicht alle bösen Worte oder alle bösen Worte sind böse Worte, sondern wir müssen lernen, dafür selber Verantwortung zu übernehmen. Nicht die Eltern müssen die Schuld tragen, sondern ich selber will diese Schuld aber auch nicht mehr tragen. Lass das los. Ermutigen statt loben. Manche wünschen sich, es würde wenigstens mal gelobt. Wenn ihr sagt, ermutigen fällt mir schwer, dann würde ich lieber loben, dann fangt mit dem Loben an. Dann lobt, bis sich die Balken biegen. Nicht lügen, sondern loben, bis sich die Balken biegen. Ja? Dass diese Stätte erschüttert wird, bebt, weil hier Menschen sind, die sich untereinander loben und sagen, das macht mir richtig Freude, wie ich das sehe. Vielen Dank für das, was du machst. Dein Putzdienst, deine Reinigung, deine Pflegerei von der Homepage und was auch immer, Kasse und Kinderstunde und Leute einladen und freundlich sein und lächeln und so weiter. Für deine Art, wie du Dinge ansprichst, wie du Dinge hinterfragst und dass du so und so machst. Ja? Loben, loben, loben. Aber ich stelle mal eine These in den Raum, nämlich das ist ermutigen statt loben. Und das ist in der Seelsorge nochmal zusätzlich wichtig. Also in der, wenn man Menschen mit Menschen im Zwiegespräch ist. Wenn jemand lobt, der eine lobt und der andere ist, der das Lob bekommt. Wo steht im Rang, steht denn der lobende Mensch und der das Lob empfängt? Der Lobende ist wo? Der steht oben, genau, danke. Ja? Der Lobende steht oben, denn er kann ja von oben beurteilen, ob der andere es gut gemacht hat. Das ist nicht falsch. Nicht automatisch falsch. Für manche fühlt es sich aber trotzdem nicht gut an, weil sie sagen, also nicht jeder hat das Recht, jemanden zu loben. Ja? Viele haben ein gesundes Gefühl dafür und merken, okay, der hat mich jetzt gelobt, aber woher nimmt er die Kompetenz, die Autorität? Dann nehme ich es an und sage das lieb. Ja, das nehme ich wirklich an. Das ist ein Mensch, der hat es gut gemeint mit mir. Der sagt mir, dass ich es gut fand. Und eigentlich ist diese Aussage über mich, er hat eine Fremdaussage gemacht, er sagte, ich habe es gut gemacht. Eigentlich sagt er etwas über sich aus, er ist zufrieden. Und das ist auch schön. Wenn wir aber ermutigen, wo steht denn der Mensch, der ermutigt, im Verhältnis zu dem, der ermutigt wird?
Augenhöhe.
Bitte?
Augenhöhe.
Augenhöhe oder sogar er stellt sich drunter. Ja? Wenn jemand ermutigt, hebt er ihn eigentlich hoch. Denn er sagt ihm, du schaffst das. Du kannst das schaffen. Du hast die Voraussetzung dafür. Ermutigen ist, dass man dem anderen Mut macht. Daher kommt das Ermutigen, vom Mut machen. Also jemanden darin zu befähigen, eigenständig diese Sache zu lösen. Vielleicht nicht völlig autark, ja? Vielleicht braucht der Menschen dazu irgendeine Sache, einen Behördengang oder eine Geldnot oder eine Erziehungsfrage oder ein Konfliktgespräch. Das meine ich nicht. Also natürlich dürfen Menschen ihm helfen, aber ihn ermutigen zu sagen, ich will dich dazu ermutigen, das anzupacken. Das ist nicht mein Rat, aber wenn ich dich ermutigen darf, dann ermutige ich dich. Die Entscheidung liegt aber bei dir, aber ich glaube, dass du da weiterkommst. Und ich glaube, dass du das schaffst. Ich glaube, dass die Menschen, vor denen du glaubst, dass sie das nicht annehmen werden, wenn du diesen Menschen mal anrufst. Ich glaube, dass du das, probier es einfach mal aus. Eine Ermutigung. Das Lob kann man auch machen, aber Loben ist in aller Regel ja etwas, was schon vollendet ist, schon passiert ist und dann ist es gut oder nicht gut. Ja, kriegst du kein Lob, war es nicht gut. Okay? Aber gerade in der Seelsorge, wenn man jemand sein Herz ausgeschüttet hat und so, da passt auch diese segnenden Worte, die haben viel mit Ermutigung zu tun. Ja, mit Zusagen will jemand wieder Mut machen. Mut ist ja nicht die ferne Abwesenheit von Furcht, sondern Mut ist ja gerade dann, wenn man sich fürchtet, es trotzdem anzupacken. Und wenn man dann einen Menschen hat, der sagt, weißt du was, ich bin da guter Dinge. Du kannst da eigentlich auch guter Dinge sein. Also aus meiner Perspektive wird das was. So, dann hast du ermutigt. Und deswegen ermutige ich euch, zu ermutigen, statt zu loben. Ja, aber das Loben selber ist auch nicht schlecht. Lieber einmal mehr loben, als einmal zu wenig, wenn es ehrlich ist. Gibt es Fragen zu dem Punkt? Heilung durch Geheilte ist mein letzter Punkt. Damit schließe ich einen Kreis, auch von gestern. Bitte nutzt die Gelegenheit, für euch auch selbst Heilung zu suchen, je massiver ihr merkt in eurem Leben, dass ihr eigentlich noch Heilung braucht. Man kann auch sogar Heilung vom Heiland noch gebrauchen, selbst wenn man schon seit 50 Jahren im Glauben ist und zu Jesus gehört. Weil man bestimmte Aussagen aus der Bibel noch nicht annehmen konnte. Oder, ja, ich sag mal, ich habe mich lange schwer getan, vor allem als noch, ja, eigentlich bis ich dann Theologie studierte und Bibelworte nochmal im Griechischen oder im Hebräischen gelesen habe und gemerkt habe, da steckt eine ganz andere Aussage hinter. Ist das Thema des Vergebens. Oder auch Bibeltexte im Zusammenhang zu lesen. Ich habe mich lange damit schwer getan, mir vorzustellen, dass Gott immer wieder vergibt und vergibt und vergibt und vergibt. Weil ich das vom Elternhaus nicht kannte. Ja, ich kannte zwar eine fromme Frau, die von Jesus redet, der immer gerne vergibt, aber die selber nicht vergeben konnte. Ja, die immer im Vorwurf war. So, also konnte ich mir das nicht vorstellen. Wie funktioniert das? Und was ist das? Zum einen hat es mir selber geholfen, Vater zu werden, weil ich auf einmal jetzt selber mich darin üben muss, zu vergeben und zu vergeben, zu vergeben, zu vergeben. Und wieder neu anzufangen, neu anzufangen, neu anzufangen. Nach jedem Gemecker, nach jedem Vorwurf, nach jedem Gebrüll. Ja, immer wieder dem Kind eine neue Chance zu geben. So, so sind Eltern. Und bei mir musste das heil werden, nach 40 Jahren im Prinzip, nach gut 30 Jahren, nämlich zu verstehen, wenn der Herr Jesus schon damals zu seinen Jüngern mal sagte, vergebt 7 mal 70 Mal. Das ist ja ein Text, den ich oft in Bibelstunden und so weiter gehört habe. Und wo immer nur der Appell stand, du musst immer wieder vergeben. Du musst immer bereit sein zu vergeben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Bis ich dann die Verknüpfung endlich mal kapiert habe und gesagt, okay, wenn der Herr Jesus von seinen Jüngern will, dass sie immer vergeben, dann kann es ja nicht anders sein, dass der Jesus das mit mir ja auch macht. Da war die Verknüpfung. Ihm zu glauben, dass er das ja auch macht. Also er wird nicht etwas von mir erwarten, das hatte ich schon kapiert. Er wird nicht von seinen Jüngern erwarten, etwas zu tun, was er selber nicht praktiziert. Aber bis dahin konnte ich nicht kapieren, dass er das an mir praktiziert, bis ich kapiert habe, er fordert das von seinen Jüngern. Aber vorher hatte ich das eine von dem anderen losgelöst. Ich habe überhaupt nicht kapiert, dass das im Zusammenhang steht. Dass jederzeit vergebungsbereit zu sein, wenn jemand um Verzeihung bittet. Ja, das war eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Oder an einer Stelle, wo wir lernen, dass Gott gerne vergibt. Und in der Verknüpfung auf einmal gibt es ein Aha-Erlebnis, eine Heilung. Und auf einmal fällt es mir viel, viel leichter, Menschen zu vergeben. Viel, viel leichter. Weil ich weiß, ey, ich lebe ja tatsächlich selber aus der Vergebung. Ich brauche ständig Vergebung. Und wie gut tut das dem anderen? In dem Zusammenhang wird das übrigens erzählt. Ja, und Jesus macht da einen ganzen Abschnitt raus in Matthäus 18, wie Menschen befreit werden, was das mit denen macht, wenn sie Vergebung bekommen. Ich weiß ja selber, wie gut es mir tut, wenn jemand sagt, Nils, ich habe heute Abend keinen Vorwurf gehört darüber, dass ich zu spät komme. Ja, das tut gut. Ja, das sage ich ganz ehrlich. Es würde tatsächlich was mit mir gemacht haben, wenn ich so locker flockig ankomme und mir das von mehreren Leuten oder alle mich grimmig angucken und so. Und hätte ich auch nachvollziehen können, aber ich bin froh, dass es nicht so ist, weil ihr es anders lebt. Ja? Großzügig mit mir seid. So, also Heilung geschieht durch Geheilte und je mehr Heilung ihr in eurem Leben zulasst, je mehr ihr das arbeiten lasst, ihr müsst nicht perfekt sein, und so weiter. Es geht nicht um fehlerlose Christen, die anderen helfen, fehlerlos zu werden, sondern Menschen, die Heilung erlebt haben, können anderen Mut machen und sagen, weißt du was, wir bringen das zu dem Arzt. Wir gehen zu Herrn Jesus mit dem. Eine Antwort habe ich auch nicht. Aber jetzt bete ich mit dir darüber. Und ich habe den Herrn Jesus auch schon gebeten, ob er mir ein Bibelwort gibt für dich. Ja? Und dann gehen wir zu dem Arzt, der das letztendlich heilen kann. In dem Ganzen ist nämlich dieser Ansatz, das ist das Wichtige, es geht darum, dem anderen Heil zukommen zu lassen. Heil Heil zukommen zu lassen, ist auch ein bisschen Übung, damit wir nicht Dinge sagen, die wir nicht sagen wollten und damit, dass wir damit nicht verletzen. Dazu gehört aber auch, und da will ich mal noch die nächsten beiden Folien anzeigen, zeig mal, ist da noch das nächste. Wenn wir, mach ruhig alle drei, ich glaube, dann kommt noch wertschätzend und absichtsfrei. Die können wir alle drei gleichzeitig sehen. Ich möchte diese drei Punkte noch zum Schluss mit auf den Schirm nehmen und euch das auch noch sagen. Wenn ihr diese drei Dinge nicht praktiziert, von Herzensüberzeugung, lasst es sein. Dann lasst es wirklich sein, dann haltet die Klappe. Besser hält man die Klappe. Das ist das, was ich heute Abend sage, das habe ich auch den Ältesten schon vorher gesagt, das wird ein Seminar sein zur Selbstkontrolle, zur Selbstdisziplin auch. Also sich selbst auch zu verstehen, welche Verantwortung man für sich übernimmt. Wer den anderen nicht gleichwertig behandelt, wer nicht diesen Grundsatz hat, ich gehe mit dem anderen gleichwertig um, er ist nicht weniger wert als ich. Wer diese Grundhaltung nicht hat, sollte nicht anderen zuhören, um ihnen in ihre Seele zu schauen und ihnen zu helfen. Wertschätzend, den anderen wertzuschätzen, denn das Risiko ist richtig groß. Ich werde im Dezember darüber noch predigen und dann wird es relativ massiv sein, wenn wir darüber reden. Wenn man sein Herz sogar öffnet, dann heißt es, wie unsere Seele heil wird. Also 13. Dezember werde ich das Thema nochmal richtig vertiefen, diesen Aspekt, den ich jetzt gerade zum Schluss auch noch bringe. Von daher haben wir einen schönen Übergang zum nächsten Mal. Wenn jemand sein Herz öffnet, dann ist er verwundbar. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand, der seine Wunde zeigt, da noch Salz reinbekommt oder Finger in die Wunde gelegt bekommt. Wer irgendwie bei sich selber den Eindruck hat, er wird vielleicht das, was er von einem Menschen hören könnte, nachher nicht von der Situation trennen können. Ja? Du sagst, das wird wahrscheinlich, werde ich das in Zukunft vielleicht immer wieder auch anwenden. Ich werde dem Menschen das nochmal sagen zwischendurch und sagen, guck mal, das ist doch typisch du. Ja, das weiß ich ja jetzt von dir und versteht ihr, das liegt in unserer Natur. Was aber deutlich macht, dass wir nicht heil sind, dass wir nicht in der Lage sind, dem anderen absichtsfrei, also nicht keine eigene Absicht zu haben, dem anderen einfach nur ein Ohr zu geben, sich aussprechen zu dürfen und es bleibt unter euch und du lässt das auch wieder los. Denn du bist nicht der Anwalt für den anderen. Du hast auch nicht das Recht, das irgendwann nochmal hervorzuholen. Ja? Also wer von sich schon den Eindruck hat, deswegen überprüft das bei euch selbst, ganz dringend. Weil in der Tat ist das dann ein Drama in Gemeinden, dass man sich jemandem geöffnet hat, erzählt hat, Pornografie oder vielleicht gar nicht so eine peinliche Sache, sondern vielleicht, dass man sagt, ja, ich bin immer so zänkisch zu Hause, zanke immer mit meinem Mann rum und so. Und dann braucht man nachher noch so eine Bemerkung und sagt, ja, guck mal, das merkt man auch. Du, hier zankst du auch immer rum und da zankst du immer rum, ja. Manche vielleicht auch gut gemeint. Aber dieser Mensch, der das erlebt, der wird nie wieder einem anderen Menschen in aller Regel das Herz nicht mehr öffnen. Aber damit auch nicht Heilung oder einen Trost an einem anderen Moment suchen, wo er ihn eigentlich bräuchte. Ja? Wir haben eine hohe Verantwortung, das ist wie ein Rettungssanitäter, wie ein Arzt. Ja, wenn der einen Verletzten übernimmt, hat er eine hohe Verantwortung ab dem Moment, wo er einen Verletzten übernimmt. Wenn jemand sein Herz öffnet und sagt, da darfst du reinschauen, in meine Wunde, in meinen Schmerz, in meine Enttäuschung, in meine Persönlichkeit, vielleicht ein Thema, das ich jetzt gerade erst selber entdecke durch das Gespräch mit dir oder im Laufe der Gespräche entdecke, dann ist das so ein hohes Gut, dass wir nicht höher wertschätzen können, dass jemand uns das anvertraut. Und dann haben wir eine hohe, hohe Verantwortung. Das erfährt niemand anders. Kein Mitältester, kein Ehepartner, kein noch so toller Mensch, von dem man sagt, du bist doch so ein verschwiegener Mensch. Das geht niemandem etwas an. Niemanden. Wen das überfordert, tu es nicht. Oder im Gespräch zu sagen, pass mal auf, ich merke eigentlich, das ist schon, du hast einen schweren, schweren Sack zu schleppen. Was hältst du davon, wenn wir noch uns jemand anders suchen dazu? von dem wir glauben, von dem wir beide glauben, dass er vielleicht da noch besser dem gewachsen ist. Ja? Damit du dich selbst nicht überforderst und nicht in die Gefahr kommst, jemandem anderen nicht das zu geben, was er braucht, sondern eher einen Schaden zu hinterlassen. Gleichwertig, der andere Mensch ist gleichwertig und schätze das wert, behandle ihn auch wertschätzend, dass das jemand macht. Und gleichzeitig andersrum auch, wenn ihr euer Herz jemandem öffnet, ja, dass ihr davon ausgeht, das ist auch eine Ehre, dass mir jemand zuhört. Jemand ist bereit, in meine Seele zu gucken, mir zuzuhören und hinter meine Kulissen zu schauen. Ich rede etwas und der kapiert jetzt, ich sage etwas über mich und der andere kapiert, da steckt was hinter mir, in mir. Und der andere ist bereit, das zu hören. Der andere ist bereit, das auch bei Gott wieder abzugeben. Der andere ist bereit, damit verantwortungsvoll umzugehen. Das ist auch ein Ausdruck von Liebe und von Wertschätzung, dass jemand dir zuhört und das annimmt. Also es geht in beide Richtungen. Und der letzte Begriff, die Absicht, das Absichtsfreie, will ich auch noch vorstellen. Du hast in deiner Seelsorge, oder wenn du jemand zuhörst im Gespräch, keine Absicht, keinen Plan. Du nimmst dir nichts vor mit diesen Menschen. Höchstens zuhören. Du hast noch nicht mal vor, dass dieser Mensch wieder heil wird. Das ist nicht deine Absicht. Habt ihr eine Idee, warum? Ja?
Ja, weil ich ihn nicht heilen kann.
Danke. Wenn wir die Absicht haben, und die ist gut gemeint, super, tolles Ziel, ja, ich helfe dir, dass du wieder heil wirst. Wenn wir die Absicht haben, dann wollen wir dieses Ziel ja auch erreichen. Ein Problem könnte sein, wir sagen dem anderen, ich werde dir helfen. Und dann schaffen wir es nicht und er ist enttäuscht. Von dir oder von Gott. Oder der andere sagt, ich will ja gar nicht von dir heilen. Und das kannst du doch gar nicht. Du bist doch selber einer, der immer wieder auch Heilung, Erneuerung braucht. Und wir werden uns stressen, wir werden den anderen auf Dauer unter Druck bringen. Oder wir sind selber enttäuscht. Wir werden auf einmal zänkisch und bissig, weil der andere nicht das macht, von dem wir doch eigentlich glauben. Wir haben eine Idee, wie der heil werden kann. Bitte seid absichtsfrei. Das Einzige ist, ihr öffnet euer Herz und stellt euch als Mensch mit eurer Persönlichkeit und mit eurer Seele zur Verfügung und seid bereit, das bei euch zu lassen und das nur mit Gott zu teilen. Absichtsfrei. Und was Gott daraus macht, weil er der Heiland ist, auf welche Weise er Heilung schenkt, das wird Gott machen. Vielleicht mit dir, vielleicht auch noch mit weiteren anderen. Kann auch sein, dass jemand mit dir redet und noch jemandem und noch jemandem und noch jemandem. Und du hast nie den Eindruck, dass jemand wegen dir heil geworden ist. Kann sein. Es geht ja nicht um dich. Ja? Wenn jemand auf einmal den Berater wechselt, ist es keine Schande, du hast nichts verloren. Denn wenn es dich frustriert, dann merkt man, okay, ich bin nicht absichtsfrei. Ich höre dem anderen zu, weil ich einen Gewinn daran haben will. Es geht in Wirklichkeit um mich. Es geht nicht um den anderen. So, noch eine Frage. Ja.
Ja, wie siehst du das, wenn ich bereit bin, jemanden, mir das anzuhören von dem anderen, dann habe ich ja eigentlich eine Absicht. Ich habe ein Ziel. Ich möchte ja, dass diesem Menschen irgendwie geholfen wird, dass er weiterkommt.
Mhm.
Oder wie auch immer.
Ja. Und dann sagt er, und was sagt er nachher? Sagt er, das hat mir nichts gebracht. Und dann? Das hat ihm nichts gebracht, sagt der Mensch nachher, wenn er ein ehrlicher ist. Oder spricht ihn nie wieder an, oder du hörst nichts mehr dazu. Ja, und wenn nicht? Wenn du Pech hast, hörst du nachher sogar noch, weißt du was, das war total doof. Erzählt dir jemand Drittes noch. Weil er sagt, weißt du was, das war total doof. Da darfst du nicht hingehen. Genau, eigene Kraft, genau.
Und
ja.
Dann habe ich ja auch ein Ziel. Ne? Gut, wenn er sagt, es hat nichts gebracht, okay, das ist dann seine Sache, dann kann ich ja auch überlegen, was muss ich vielleicht besser machen oder anders machen. Und
vielleicht auch nicht.
Aber,
vielleicht musst du auch nichts anders machen. vielleicht muss es auch nichts anderes. Das kann ich, diese ganzen Details können wir gar nicht beantworten, weil das gehört nachher in so ein ganzes Seelsorge, eine ganze Ausbildung. Wie geht man damit um? Aber grundsätzlich haben wir maximal die Absicht, dem anderen zuzuhören, weil wir uns für ihn wünschen, dass er heil wird. Und vielleicht bist du dein Teil dazu. Und wenn du noch erfährst, es hat nichts gebracht, dann hat es nichts gebracht. Und dann ist die Frage, wer bist du dann in Christus? Bist du gefestigt? Bleibst du fröhlich? Bleibst du offen, auch für andere Menschen, dass sie ihr Herz dir öffnen dürfen? Und du bist bereit, jetzt wieder anzuhören, diese Last. Ja? Weil du nicht die Absicht hattest, dass du diese Menschen zum Heil führst, sondern du bist ein Teil, ein Werkzeug von Gott. Und das Werkzeug selber hat keine Absicht. Außer vielleicht noch gebraucht zu werden. Ne? Bitte?
Das ist ja mein Ziel oder mein Grund, warum ich
genau. Aber was daraus ergibt, also ob dieses Ziel erreicht wird, sollte nicht deine Absicht sein.
Das ist das, genau.
Ja, von daher ist die Aussage vielleicht, wie ich es ja gesagt habe, an sich absichtsfrei. Höchstens, dass man dir wünscht, dem anderen, dass er frei wird oder heil wird, aber nicht mehr. Das ist nicht dein Auftrag, dass er heil wird. Ja. Hätten wir noch eine Frage?
Ja, unter absichtsfrei verstehe ich ja auch, dass ich nicht vorgebe, was richtig und falsch ist für den anderen. Das heißt, wenn ich nämlich das Ziel habe, der soll jetzt an Punkt XY kommen, weil ich das für richtig halte, ist das ja noch lange nicht das, was er braucht.
Das genau. Genau. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe immer wieder vergessen, hier im Mikro nachzusprechen, was ihr gesagt habt, damit die in der Aufnahme später nochmal zu hören ist. Ich versuche es nochmal wiederzugeben. Also wenn ich versuche, sag's nochmal, bitte.
Also wenn ich ein Ziel verfolge, weil ich glaube, das ist richtig und falsch und den anderen dahin bringen möchte,
ja.
Bin ich ja auch nicht mehr.
Genau, also wenn ich eine Absicht habe, wo ich jemanden hinbringen will, weil ich eine gute Idee habe, wie es aussehen könnte, habe ich ja doch eine Absicht. Der andere ist nicht wirklich frei. Genau, da bin ich nicht wertschätzend, richtig, weil ich nicht das wertschätze, was der andere in Wirklichkeit möchte und wohin er muss. Und es ist auch nicht gleichwertig, weil scheinbar ist das, wie er die Dinge sieht oder bewertet oder welche Lösung er findet, scheine ich nicht wertzuschätzen und auch nicht für wertvoll zu achten, gleichwertig zu achten. So, noch eine Meldung und dann haben wir schon eine Minute von 9. Ja. Ja, wir wollen für die Seele sorgen. Ja. Ja. Genau, der andere darf sein, während ich zuhöre. Ja. Genau. Und was das Ergebnis daraus sein wird, ich habe dich gesehen, Annette. Was daraus werden wird, das treiben wir nicht voran. Ja. Aber ich mache euch absolut Mut. Wenn ihr da weiterkommen wollt, dann lasst euch wirklich ausbilden für euch selbst. Die EG wird jetzt im nächsten Frühjahr in Rade vom Wald den Grundkurs von ICL anbieten. 3 Wochenendseminare müssen auf der Homepage auch schon sein von der EG, www.egfd.de. Und da ist es toll, weil man für sich selber erstmal begreift, wer man selber ist, damit man auch anderen dann auch dienen kann. Also dann weiß man, kann man noch mehr umfassend begreifen. So, Annette noch und dann machen wir, glaube ich, Schluss. Hat sich erledigt. Okay.
Kannst du noch was zum Zettel sagen, den ich dir gegeben habe, zu dieser einen Frage?
Ja, ich war darauf eingegangen. Oder war das...
Ach, warst du schon?
Ja.
Ach so.
Genau. Ja. Hoffe ich zumindest. Sonst muss der Mensch mich nochmal ansprechen.
Okay, alles klar.
Ja, genau. Ja, ich habe nicht explizit auf den Zettel hingewiesen, sondern habe das hier mit eingebaut. Ja, deswegen habe ich dieses nochmal aufgemacht. Das war, baute darauf auf. Gut, ich bete noch mit euch, ja?
Ja,
ich bete noch, ja? Und Ulrike sprach mich gestern auf eine gute Literatur an, wo man auch nochmal weiterkommen kann. Dankeschön, dass du mich erinnerst. Das hatte ich vergessen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du dich um unsere Seele kümmerst. Und ich danke dir für die vielen Menschen, die sich um meine Seele gekümmert haben. Manches ist echt schief gelaufen und war nicht gut, aber manche haben mir auch so gut getan und haben mir geholfen, zu dem zu werden, der ich heute bin. Und darum befehle ich mich selber in deine Hände an, Herr Jesus, und bitte ich, dass ich ein Mensch bin, der wohltuend ist und in der der dich widerspiegelt in deiner Freundlichkeit. Und ich bitte dich, dass wir alle, die wir das heute hier so gehört haben, solche Menschen sind. Und dann bitte ich dich aber auch, dass du uns vorbereitest, dass du uns zu Menschen machst, die in dir Frieden finden, die begreifen, wer sie in dir sind, dass sie aus deiner Kraft heraus leben, aus den Zusagen, die du über unser Leben ausgesagt hast. Jesus, mach du uns frei von all den bösen Worten oder all den alten Bindungen, die uns vielleicht belasten. Danke, dass du das tun wirst. Amen.
Vielen Dank, Nils. Ich bin gespannt, wie es im Dezember